Uhr, Sonny, Uhr.
Uhr, Time Travel beginnt.
Stopp, stopp, jetzt hat er... Oh. Nein, müssen wir nochmal machen. Wie geht denn das hier?
Conny faltet das Raum
Zeitkontinuum. Moment, ich muss erstmal resetten. So, was? 5, 4, 3, 2, 1.
Lift off!
Also für die Profis hier, ne? Die letzten 3 Sekunden zählt man die zeigt man nur.
Oh, sorry.
Das war aber die Wayne's World Nummer, ne?
Ja, aber da
das macht
ja auch, so,
auch
da
wirklich so.
Haben sie ja auch gesagt, die letzten 3 Sekunden zählst du nicht laut, sondern die zeigst du nur. Das ist Wayne's World. Wann kriegen wir eigentlich unsere eigene Fernsehsendung?
Da bin ich tatsächlich dran.
Gut. Gut, dann läuft es schon mal. Dann
alles klar, da müssen wir gar nichts mehr machen.
Ja, perfekt.
Ja, ja. Jetzt will ich nur, ich will einen eigenen Energy Drink. Ich will irgendwas Space Energy.
Ja, wir nehmen dem.
Space Energy.
Carajo.
Nein, das
nein
ist
nicht
Carajo. In
Anlehnung.
Hallo, Mega.
Nix sagen. Nix sagen. Keine Marken sagen.
In Anlehnung an
Cold Brew, darf
ich sagen. Den bekanntesten Energy Drink hätte ich gerne irgendwas mit Beige, mit einer Farbe im Namen. Es muss natürlich Beige sein.
Ja.
Und dann halt hinten dran irgendwas. Irgendwie Beige Alien oder sowas. Oder
Space
UFO.
Space Beige.
Ja, Space Drink. Ist
und
doch
dann
ganz klar.
Hast du so 2 Aliens in Beige auf dem Logo, die so mit dem Kopf aneinander dotzen.
Ganz ehrlich, hat auch noch keine. Also ich meine, auf dem Planeten Erde noch nicht. Space ja. Drinks.
Wie ist das in der Alien-Kantine? Gibt's den da schon?
Naja,
die trunken dir den dann, ne?
Kannst du den dann da auch...
Ah nee, Flüssigkeit geht nicht. Flüssigkeit geht nicht.
Kannst du den da einführen? Kennst du dann
super.
Kennst du da den, wie heißt das?
Also ich sehe einen großen Markt in Luna City.
Ja, jetzt als Moonlord.
Ich möchte gern, das möchte ich als den Zuschauern da draußen sagen, zukünftig mit Moonlord angeregt werden. Ja. Da ist jetzt Landbesitzer auf dem Mond.
Oh,
ich bin kein Landlord oder so irgendwie was. Ich bin Moonlord.
Wir jingeln. So. Tschüss.
So, Moonlord, Michael Welt begrüßt heute Conny und Alien Commander Paul Holt.
Und aus dem Off der Stänger.
Ja.
Moin.
Herzlich willkommen zu Folge 21.
21, ja.
21. Wir reden heute über, U-Boote. Ja. Wir haben.
Was? UFO? Nee, U-Boote.
UAPs, USOs, ne? USOs. Aber in dem Fall ist es doch ein U-Boot, ne? In dem Fall.
Tendenziell reden wir eigentlich mehr über U-Boote als.
U-Boote.
Und dann kommen wir aber zu den UAPs danach.
Das wird ganz spannend. Wir haben ein paar Hörerfragen dabei und wir haben, und damit schöne Grüße nach Kassel.
Oh, das ist aber schön.
Ein schönes, ein Umschlag hier. Und wir haben einen tollen Kommentar bekommen bei YouTube. Vielen Dank übrigens dafür, dass jemand unsere FBI-Wände so geil findet. Meine Hoffnung ist ja, dass die irgendwie doch richtig sind.
Die sind ja eigentlich.
Also, dass die alle Fäden gehen zu Alarmstufen.
Ja, irgendwann guckt einer mal von dem FBI oder CIA oder sowas drauf und sagt, scheiße, die haben es gecheckt.
Ja,
apropos Deko. Wir müssen dann natürlich unser neues UFO hier vorstellen. Ja,
wir haben
für die YouTube-Zuschauer natürlich.
Ja. Die Podcaster können ja mal auf YouTube umschwenken, einfach Alarmstufe Beige eingeben. Da kommt ihr auf unseren Kanal, Abo dalassen und
die Glocke drücken.
Genau. Wir haben ein UFO hier schweben hinter dem Paul,
ja.
Dass die Farben wechselt. Es bewegt sich auch ein bisschen.
Genau, stummst mal wieder an ein bisschen.
Ja.
Ich bin gerade mit der Kamera mal drauf, dann sieht man auch die Kabine. In der Kabine sitzen der Conny, der Micha, der Paul.
Ja, alle sind sie da.
Genau, wie in so einem Zeppelin.
Und noch ein
so
paar
bisschen.
Aliens, ne?
Ja. Und ein paar Aliens. Das ist großartig.
Ja, ich finde es auch
sensationell. Lieb ich sehr. Haben wir auch geschenkt bekommen.
Sehr
und
cool.
Wir haben noch was geschenkt bekommen. Das möchten wir jetzt mal hier zeigen, besprechen. Und zwar sind es Bilder, wunderschöne Bilder, kleine Plakate. Kann man sich eigentlich auch schön in den Rahmen machen von, das heißt Space Travel Poster Set von The Lazy Panda Card Company. Und hat uns, hat mir geschenkt die Nina aus Kassel. Viele Grüße.
Oh, danke, danke.
Und zwar...
Oh, die sind ja echt cool.
Was sehen wir hier? Wir sehen, ihr müsst es beschreiben.
Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen Luna City, ne?
Ja, das ist der Freefall Tower, der halt ein bisschen länger braucht, bis er unten ist, weil die Erdanziehungskraft ein bisschen...
Gerade die Erdanziehungskraft ist auf dem Mond extrem gering. Aber ich finde, die haben so ein bisschen den Stil von so sowjetischen Propaganda-Plakaten.
Ja, das stimmt.
Finde ich sehr geil. Auch die Raketenform. Ich mag das, ja. Es sieht echt gut aus. Beyond the Solar System.
Sieht saugeil aus.
Ja.
Die
sind auch echt hochwertig. Die sind wie auf so Perlmutt gedruckt. Also vielen Dank für diese Poster. Wir werden mal gucken, wie wir die am besten hier noch in die Deko einarbeiten.
Ich werde sie, glaube ich, alle mal abfotografieren und bei Instagram online stellen. Ja. Einfach nur, weil sie... So,
guck mal,
sind
hier mit Pin-Up-Girl sogar.
Ja, mega. Sie erinnert mich so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg, diese Lackierungen bei Flugzeugen, wo so Ladies an die Seite drauf gemalt wurden und sowas. Aber jetzt halt einfach mal in Raumschiffformat.
Sie sind einfach nur schön.
I want to believe.
Die sind so schön.
Also das hier sieht auch echt russisch aus, weil da unten noch so eine Kathedrale drauf ist mit so einem Stern und das Rot auch immer ja vorherrschendes Farbthema ist. Sehr cool Design.
Sehr, sehr abgefahren. Gestern Abend auf dem Discovery Channel lief Desaster im Weltraum.
Auf dem Discovery Channel?
Ja, da ging es aber darum, wie sie, wie die an die ISS andockten und auf dem Weg da hoch merkten, dass die Hitzeschutzmatte im Arsch ist. Und dann sitzen sie da oben und haben echt ein Problem. Wie kriegen die das Ding wieder? Dann docken sie irgendwie an. Ja, genau. Und sie machen dann wirklich einen Außeneinsatz und reparieren das ganze Ding. Und zwar mit Hilfe des Erste-Hilfe-Koffers an Bord. Sau interessant, was
da... Ist das eine Doku, oder?
Ja, es ist so eine Reihe Desaster im Weltraum.
Das ist eine ganze Reihe.
Da geht's eigentlich eher echt um solche Geschichten. Oder auch wie der russische Teil, weil sie haben irgendwie da hochgebracht ein neues Solarpanel.
Ja.
Und da ging's darum... dass dann auf einmal zu viel Strom da war und irgendwas im russischen Teil rausgehauen hat. Und dann hatten sie nicht mehr viel Zeit, das Ganze zu machen. Und da haben wirklich zwei Kosmonauten das ganze Ding auseinandergenommen und waren auf Fehlersuche und haben es nach 3 Tagen wieder hingekriegt. Dass halt wieder Strom da war, dass die Luft also wirklich abgefahren. Also ganz spannende Sachen, die es da im Nischen-Pay-TV gibt.
Also,
ich guck sowas ja.
Weltraum, sehr schön.
Ich guck sowas ja alles. Ich guck das ja alles.
Ich frage mich, wo du die Zeit hernimmst.
Ja, wo nehme ich die Zeit her?
Ich bin neidisch. Ich habe manchmal das Gefühl, Conny guckt 3 Sachen parallel irgendwie.
Nee, das schafft nur Daniels Vater.
Hat auch 2 Fernseher im Wohnzimmer
stehen. Das ist echt strange.
So wie bei Zurück in die Zukunft. Kennt ihr die Szene, wo er dann in der Zukunft den Fernseher anmacht und es laufen 10 Kanäle gleichzeitig? Kennt ihr diese Szene?
Ja.
Ja. Der junge Marty McFly kommt dann heim quasi. Genau. Marty Junior. Ja.
Das ist echt strange. Und beim Daniel zu Hause läuft links ein Fernseher und rechts ein Fernseher. Beide haben Ton an und dann fangen die noch an, sich zu unterhalten. Und da ist der Punkt für mich erreicht, wo ich aufstehe und gehen muss.
Ja, mega cool.
Weil ich das irre finde. Das ist echt. Links läuft irgendwie ein Spielfilm im Pay-TV und rechts läuft irgendwie eine Schlagersendung.
Nee, ich kann dir genau sagen, was läuft. Auf dem einen läuft Bundesliga, auf dem anderen läuft Bares für Rares oder so eine Kochsendung.
Es war auch schon anders.
Ja. Aber prinzipiell ist es ja auch nichts anderes, als wenn du irgendwie einen Film guckst, die ganze Zeit auf deinem Handy dattelst.
Ganz genau, so ist es halt.
Ja, aber da ist das Handy nicht laut.
Bei dir vielleicht nicht.
Okay. Kommen wir zu den News in Folge 21. Und zwar schreibt hier ein Magazin, der UFO-Bericht könnte nach einer Frist von Senator Rubio verpasst werden. Also es gab die 180-Tage-Frist.
Ja. In der die Amis quasi alles offenlegen sollten, was...
Und jetzt sagt der Senator Rubio gegenüber Journalisten, dass es nicht sicher ist, dass der rechtzeitig kommt. Und dass man einfach nicht so viel Zeit hätte. Und das ist ganz interessant, weil die haben ja diesen, das ist ja schon ein Druck, der da auf die herrscht, oder? Also so ein, oder ja. Was ist die Vertuschung dahinter?
Was passiert denn, wenn es nicht rechtzeitig passiert?
Ja,
weiß ich
kommt
nicht.
Kommt daher und sagt, muss... Ja, was ist die Konsequenz, wenn sie es nicht machen?
Also es ist zumindest so, dass gegenüber dem Magazin Mystery Wire bestätigt wird, dass die Gesetzgeber dies als eine ernste Angelegenheit betrachten, dass das irgendwie raus muss. Ne?
Okay.
Und der ehemalige Direktor des Nationalen Geheimdienstes öffnet sich über die UFOs und sagt, einige von denen sind deklassifiziert worden.
Ja, also es ist ja so, um ganz von vorne anzufangen, dass es ja Amerika eines der Länder ist, die, weitesten hinten dran sind, was die, sag ich mal, die Offenlegung von UFO-Dokumenten angeht.
Ja.
Und jetzt haben sie ja so ein bisschen so noch zur Amtszeit von Herrn Trump auf den Tisch gelegt bekommen, hier jetzt in 180 Tagen soll das ganz offengelegt werden. So, jetzt ist natürlich der Herr nicht mehr der Präsident und jetzt kommt der Nächste und sagt, naja, vielleicht schaffen wir es nicht rechtzeitig. Hat alles so Geschmäckle, aber erzähl mal weiter.
Ich habe so einen Praktikanten, der im Keller irgendwie die ganze Akten heraussuchen muss. Es ist ja auch so, dass mit diesen UFO-Akten jeder denkt, der wird gleich direkt das große Disclosure-Bewegung kommen und alle Alien-Infos und so weiter auf den Tisch gelegt werden. Aber da geht es ja auch hauptsächlich darum, um sämtliche ungeklärten Phänomene. Also wenn jetzt irgendwo ein Pilot oder irgendwas gesehen hat, dann wandert es ja dann auch in diese Akten. Ne?
Also wenn du innerhalb von einem Tag versuchen wollen würdest, alles aufs Blatt Papier und auf die Öffentlichkeit loszulassen, was in Wirklichkeit, sag ich mal, alles da jetzt schon geforscht, gemacht, getan, gelandet, wie auch immer ist, das wird gar nicht funktionieren.
Aber es geht ja nicht um alles, es geht ja nur um tatsächlich diese UFO-Akten, oder?
Ja, genau, es ist halt die Frage, um wie viel geht's? Geht's um einfach nur mal, ja, da ist mal was gelandet, das haben wir uns mal angeguckt, oder geht's schon um, ja, ist gelandet, haben wir angeguckt und nachgebaut, oder geht's um, ja, ist gelandet und ist böse, oder ist gelandet und ist freundlich, weißt du, das kann in alle Richtungen
gehen,
ne?
Pilot XY hat beim Fluch irgendwas gesehen und hat was gemeldet. Ich glaube, da du willst absaufen in irgendwelchen Meldungen von Piloten, die irgendwas gesehen haben.
Wir können ja mal gucken, was schon alles so. Das Pentagon-geheime UFO-Programm ist enthüllt worden am 18. Dezember 2007. Die Pentagon-Studie erregt eine Aufmerksamkeit des Kongresses am 21. Dezember 2017, nicht 2007, beide 2017.
Gut, das ist aber auch jetzt nicht veröffentlicht worden innerhalb dieser Aufforderung jetzt.
Ne? Ja, Luis Elizondo verlässt das Verteidigungsministerium am 30. Januar 2018. UFO-Vorfälle wie die Nimowitz, das TikTok sind in Luis Elizondos Welt keine Seltenheit. Das war am 30. Januar 2018. Dokumente beweisen geheime Studie mit Sitz in Nevada am 4. Mai 2018. Ein vertraulicher Bericht analysiert die TikTok-Vorfälle am 18. Mai 2018. Das ist alles schon draußen.
Ja, das war 18.
Wichtige Dokumente im Zusammenhang mit der UFO-Studie des Pentagons erhalten, sind rausgegeben worden am 25.07.18 und hier gibt es noch ein komplettes Interview mit dem Senator Marco Rubio und das könnt ihr nachlesen auf dieser Webseite, welche wir verlinkt haben, aber ihr braucht ein VPN, weil die EU Datenschutzrichtlinie, EU-Datenschutzrichtlinie denen einfach zu anstrengend ist. Ja, ja, es ist interessant, was er so sagt. Also er ist nicht sicher, ob dieser Bericht pünktlich kommt und er weiß nicht, ob zum 1. Juni da schon was rauskommt, was wir und wo wir uns alle denken, boah, geil. Und es wird wahrscheinlich mehr Fragen geben als Antworten. Und er weiß halt auch nicht, was da, wie schnell das jetzt alles noch gehen kann.
Ausreden.
Ich vermute, das Ganze hängt mit der Umstrukturierung des Militärs und der Politik zusammen, die gerade momentan stattfindet. Und deshalb ist das gerade noch so ein Thema, das tatsächlich wahrscheinlich eher jetzt doch wieder mehr hinten angestellt wird. Kann aber auch sein, dass irgendwann mal eine Bombe platzt, keine Ahnung, wer weiß schon. Aber es hängt wahrscheinlich, die Verzögerung hängt jetzt gar nicht so sehr mit den, wir können die Dokumente nicht finden in unserem Keller, sondern eher so, wir wissen noch nicht, wie es politisch, wirtschaftlich und Co. in den nächsten 5 Jahren weitergeht.
Meinst du, der Impact wäre zu krass?
Er sagt,
genau.
Auf die Frage, wurden unidentifizierte Flugobjekte gesehen, sagt er, wir sind sicher, dass wir viele Berichte über das haben, was wir als
unidentifizierte
Luftphänomene nennen. Es gibt viel mehr Sichtungen, als öffentlich gemacht wurden. Manchmal fragen wir uns auch, ob unsere Gegner über Technologien verfügen, die ein bisschen weiter sind, als wir dachten. Oder
Gegner?
Das, ja,
was meint er jetzt, politische Gegner?
Wahrscheinlich, ja. Und
dass die Russen im Fake-UFO ankommen.
Er sagt weiter, es ist, er wird gefragt, wie das ist, ob sie jetzt ETs haben oder ob das jetzt einfach Technologie ist aus China oder Russland. Und er sagt nochmals, ich weiß nicht, ob es sehr besorgniserregend wäre. Er weiß nicht, dass es der Fall ist, aber sie müssen jetzt erstmal anfangen, das alles rauszufinden. Das ist alles verlinkt unten in den Shownotes.
Also müssen wir noch warten.
Denkt an einen VPN und macht da mal einen Stempel drauf.
So machen wir es. Achtung.
Sehr gut. Das ist schon interessant.
Ja.
Also das ist
ja, das ist hochspannend, weil es so ein bisschen unberechenbar aktuell ist.
Ja.
Aber das ist ja das Schöne daran.
Unberechenbar aktuell klingt auch irgendwie nach einem geilen Titel eines wöchentlichen Magazins. Nächste Woche in Unberechenbar aktuell. Ja. Die Daily Mail hat was geschrieben und zwar am 26. März 2021 und zwar der Saturnmond Enceladus, nicht zu verwechseln mit der mexikanischen Foodkette Enchilada, hat unter 12 Meilen Eis vergrabene Meeresströmungen, die darauf hinweisen, dass sie das Leben von Außerirdischen beherbergen könnten.
Wasser.
Das ist der 6. Mond des Saturn und der wirbelt mit Strömungen, die denen auf der Erde ähneln. Und er ist einer der wenigen Orte im Sonnensystem, an denen sich flüssiges Wasser befindet.
Wenige ja. Orte.
Aber da ist da auch die Station in der Nähe, ne? Der geheime Bazar im
ISS oder wie haben wir sie
der Supermarkt, Galeria Saturn. Galeria Saturn. Ich freue mich drauf.
Intergalaktische Space Station.
Ja, genau.
Das klingt auch irgendwie wie so ein Intershop früher an der Zonenrandgrenze. Also ja. Ganz ehrlich, also das
laut Butterfahrt auf die
ja, steuerfrei. Ja. Außerhalb der 12-Meilen-Grenze.
Ja.
Laut einer neuen Studie hat der Saturnmond diese Meeresströmung unter seinem 12 Meilen langen dicken Eis aufgewühlt. Oh. Und es ist bekannt, dass dieser Mond, einer der 82 Monde des Saturn, also da ist wirklich viel los, Wasser unter seiner glänzenden eisigen Oberfläche versteckt. Und das California Institute of Technology, die glauben, dass diese Meeresströmungen fließen, ähnlich wie nahe in der Antarktis, angetrieben von Salzwasser.
Aliens haben gemunkelt, dass auf jedem Mond im Sonnensystem schon Alienleben ist.
Quelle?
Aliens.
Quelle Aliens. Quelle Aliens. Das ist im Endeffekt auch ein guter Name für den Postcard. Quelle Aliens.
Finde ich auch gut, ja. Es gibt da Schätzungen auf Computermodellen, die darauf basieren, dass die Daten so verwendet werden, dass man, ja, das, also die wurden von diesem Cassini-Raumschiff der NASA gesammelt. Diese Daten wurden analysiert und darauf kommt man zum Schluss, ey, da unten ist eine Meeresströmung. Geil.
Das ist auch Fische, Lachs.
Also, es ist interessant. Also, wenn da jetzt, weiß ich nicht, was wird da leben? Delfine in dem arschkalten Wasser?
Ach, ja, es gibt ja die Aquaferien, ne, und die Delfinos. Das werden wir ja, Leute, das
ich kenne die, Amigos.
Offiziell mache ich das jetzt mal offiziell. Wir werden ab sofort, ab der nächsten Folge, jede Folge eine Alien-Spezies durchgehen. Immer so 10 Minuten.
Oh,
so
Sammelkarten bringen.
Ja, stopp mal. Ich habe ja das KGB-Buch noch, was ja zufällig mal liegen gelassen wurde an der Bushaltestelle. Da werde ich uns, glaube ich, mal 3 Exemplare von drucken und die gehen wir mal schön durch. Da kriegt jeder von uns ein schönes Ringbuch. 4, der Daniel kriegt auch eins.
Könnt ihr so Quartettkarten machen, was die Alien drauf haben.
Oh, ey,
Größe 1,40 Meter versus 2,10 Meter. Wir machen
noch Alter, ja. Wie schnell weint's?
Ja. Und dann muss man, wie schnell weint's? Und dann muss man natürlich auch auschecken.
Emotionslevel, klar, ja, ganz genau. Wichtig.
Muss man wie bei jedem Quartett im Voraus ausmachen, was ist besser, kleiner oder größer, was gewinnt.
Ja, auf jeden Fall.
Mega gut.
Was sie für Skills haben.
Boah, da bin ich sofort
Anzahl der Arme.
Ja.
Oder sowas.
Verhandlungsgeschick.
Wir müssen das mal unserem Grafiker schicken. Ich werde das zusammenstellen.
Der sitzt da. Aber der hat ja nie Zeit. Aber er kann nordkoreanische Spiele spielen.
Nee, aber kann ich eben nicht. Ah, das wollte ich in der Alarmstufe noch sagen. Ich hol's mal schnell nach. Und zwar, es gibt auf Pyongyang Racer das einzige nordkoreanische Videospiel ist so eine Art, es ist ein 3D-Autorennspiel durch Pyongyang mit furchtbar schlechter Grafik und vor allem das größte Problem ist, es ist in Flash programmiert und keiner meiner Browser kann auf Flash. Wenn das irgendjemand irgendwie zum Laufen kriegt, soll er mir mal bitte einen Tipp kriegen. Ich habe schon mit so diversen Retro-Flash-Playern probiert, es funktioniert nicht. Also das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wer das zum Laufen kriegt, bitte mal hinschicken. Das wollten wir uns mal an.
alarmstufe@gmail.com ja, oder per Instagram. Abo da lassen, danke schön.
Off-topic, wieder zurück.
Ja,
die Delfine.
So,
ja. So, und es gibt jetzt Delfinos oder was?
Ja, das machen wir. Das bauen wir ein ab der nächsten Folge.
Ja, finde ich witzig.
Immer so eine Alien-Spezies. Mit einem Jingle vorne dran. Müssen wir auch noch machen.
Ja, wenn man Musiker kennen würde und Grafiker.
Das ist cool. Scheiße.
Und wenn man noch Grafiker kennen würde. Ja,
okay,
ja gut, die Grafik sind doch in deinem KGB-Buch schon drin, oder?
Stimmt.
Ja.
Ich habe das kannst du übrigens bei Amazon kaufen.
Jetzt echt?
Jemand macht da noch Geld mit.
Ja. Das kannst du bei Amazon kaufen.
Wir machen das Kartenspiel dazu, Mann.
KGB. Boah, ey, wird ja voll die Merchandise-Nummer hier.
KGB.ru.to.
Okay, muss ich abstempeln?
KGB.
Ist das schon soweit?
Ja, hast du schon gestempelt.
Okay.
Ja, so und Delfinos wohnen da unter dem Eis. Oder was?
Ja, in ewiger Dunkelheit. Was ab? Micha, was?
KGBbuch.de.vu.
De.vu, ja.
Die NASA meldet sich zu Wort. Und zwar, die Erde ist für die nächsten 100 Jahre sicher vor Asteroiden. Und es gibt also eine Entwarnung, eine offizielle fürs nächste Jahrhundert. Vor einem besonders bedrohlichen Asteroiden. Und die Weltraumbehörde gab diese Woche bekannt, dass neue Teleskopbeobachtungen jede Chance auf einen Einschlag auf der Erde im Jahr 2068 ausgeschlossen haben. Es gab da einen Asteroiden, der Aphobis oder Aphophis.
Mhm.
Der ist wohl unterwegs zu uns. Da ist ein 340 Meter breiter Felsen, der der Erde 2029 und 36 erschreckend nahe kommen sollte. Die NASA hat die Möglichkeit eines Einschlags während dieser beiden Annäherungen bereits vor einiger Zeit ausgeschlossen, aber eine mögliche Kollision im Jahr 2068 drohte immer noch. Entdeckt wurde er erstmal 2004 und ist aber jetzt offiziell von der Risikoliste gestrichen.
Och, das ist doch schön,
Ein 2068 Einschlag ist nicht im Bereich der Möglichkeit mehr, da unsere Berechnungen zeigen, dass es halt nicht so ist. Und ja, die Wissenschaftler haben das eben so ein bisschen rausgecheckt und wahrscheinlich irgendwie berechnet.
Bisschen schön gerechnet.
Mit Dreisatz. Halt nur noch hoffen, dass keine Raumschiffe halt auf die Erde stürzen, aber ansonsten.
Aber das passiert doch die ganze Zeit.
Ja, war übrigens neulich ein, was heißt neulich, am letzte Woche, was haben wir da für ein Datum gehabt?
Ja, irgendwann Mitte, Ende März.
Mitte, Ende März. Mysterious Object Strikes Through Origin für die Amerikaner unter euch. Sah übrigens so aus. Man sagt, es seien Raketendebris, also Überreste
von Raketen. Das war ein Meteoroid.
Nein, laut offizieller Zeitungsbericht soll es angeblich...
War das nicht eine Endstufe von,
war
das oder so eine ausgebrannte Stufe von irgendeiner SpaceX-Rakete?
Sowas, oder vielleicht war es auch ein Meteoroid. Auf jeden Fall hat es neulich mal wieder gebrannt am Himmel.
Aber das, sowas sieht immer ganz geil aus.
Wolfgang Petri hat auch mal was dazu gemacht. Der Himmel brennt.
In Oregon.
Hat meine Mutter immer hören müssen. Das war ein Kindheitstrauma.
Scheint es noch nicht so zu verarbeitet.
Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht.
Was macht Wolfgang Petri eigentlich heute?
Der heißt Pete Wolf. Hat sich umgenannt in Pete Wolf und macht Musik.
Pete Wolf.
Also Jazz-Blues-Kram, hat einen Hut auf und eine Sonnenbrille.
Jazz.
Ja, wenn man jemanden kennen würde, der Jazz spielt, der würde ihn wahrscheinlich kennen in der Szene. Pete Wolf.
Pete Wolf. Im Ernst jetzt?
Ja, im Ernst.
Ey, dieses ganze Astro... Zeug und Außerirdisch hat nur was mit dem Jazz zu tun. Ja. Paul, ich sag dir es, ne? Ja. Sun Ra, dann noch der Pete Wolf, dann noch
Stengi, du bist ein bisschen laut.
Und sein Paule.
Ja, ja klar, Wolf. Jazz oder Funk. Habe ich euch auch ein geiles Video geschickt gehabt, ne?
Bayerische Staatsfunk-Sender.
Finger weg von dem Rhodes-Piano.
Okay. Alien-Technologie.
Die Daily Mail, die hat auch wieder was berichtet. Und zwar eine Frage: Gibt es eine fremde Welt, die innerhalb der Erde begraben ist? Studienfunde.
Innerhalb.
Was?
Innerhalb
der
Erde. Also jemand hat die quasi eingegraben.
Ja, genau. So, pass auf, ich erkläre dir, um was es geht. Und zwar, laut Studienfunden könnten mysteriöse Klumpen, also ein dichter Felsbrocken, die tief im Erdmantel lauern, Überresten des alten Planeten Theia sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist Theia?
Ja, es klingt irgendwie so nach Tiamat, von der... Von
ist das vielleicht der große Name?
Ich habe
Freunde nennen mich Thea.
Den Artikel leider nicht genauer studiert. Tiamat war der Planet, wo heute der Asteroidengürtel ist. Der ungefähr doppelt so groß war wie die Erde. Man nannte ihn auch Super Earth.
Die haben sich ja auch irgendwie gebieft.
So, dann haben die sich gebieft. Das Ding ist ein bisschen gesprengt, weil die irgendwie die Sonnenenergie mitgenutzt haben, um eigentlich eine Waffe irgendwo hinzurichten, aber sich dann quasi selbst abgeschossen haben. Und ein Teil davon ist auf den Mars drauf, ein paar Brocken. Und deshalb ist auch die eine Hälfte des Mars ein bisschen dicker. Mhm.
Daher kommt das Buch, was der Licht.
Das könnte auch sein, ja.
Bibelkampf
und vielleicht sind ja auch noch ein paar Brocken auf die Erde.
Also hier steht, Forscher verwenden so seismische Wellen, um die Größe von diesen seltsamen Blobs, wie man sie nennt, im Mantel zu verfolgen. Sie sind hunderte von Meilen groß und tausende von Meilen breit in der Nähe des Kerns. Neue Theorien legen nahe, dass sie Teil eines alten Planeten waren, der mit der Erde kollidierte.
Und die stecken im Erdmantel oder was?
Ja, die Kollision mit dem Tia führt zur Entstehung des Mondes, der Verschmelzung des Kerns der beiden früheren Welten und zur Ablagerung dieser, ja, dieser Dinge im Mantel sind. Also es wird angenommen, dass sich der Mond zu Beginn der Entwicklung des Sonnensystems aus einem riesigen Aufprall gebildet hat, als ein marsgroßer Planet namens Theia mit der Erde kollidierte. Tief in der Erde befinden sich eine Reihe seltsamer riesiger Felsbrocken, die als große Provinzen mit niedriger was ist denn eine Schergeschwindigkeit?
Ja, wie die sich halt wahrscheinlich bewegen.
Bezeichnet werden. Und ein Team der Arizona State University glaubt, dass diese massiven Regionen Teile dieser langen zerstörten Welt sein könnten.
Gut, aber da lebt jetzt keiner mehr unten.
Also...
Wie fang ich jetzt? Die hängen da im Brocken und der Brocken schwimmt im Magma.
Also der Mond, nein, ist nicht so entstanden, wie es da jetzt gerade vorgelesen wurde.
Er ist nämlich hohl und er ist gebaut worden.
So ungefähr, ja.
So, ganz einfach.
So, ne?
Und haben wir alles schon geklärt.
Folge,
ist egal.
Wissen wir, ne? Irgendwo zwischen 4 und 7 könnt ihr mal recherchieren. Unter der Erde, bisschen was los? Ja. Ob das jetzt von den Überresten von Tiamat oder Tia oder was auch immer das ist, da kann ich jetzt leider nicht so ganz mit einsteigen. Aber ja.
Hier steht, das frühere Sonnensystem war ein chaotischer und gewalttätiger Ort.
Oh, yeah, yeah.
Trümmer prallten auf wachsende Planeten. Kleinere Planeten bildeten sich gerade und setzten sich aus kleineren Gesteinen zusammen. Und manchmal zerstörten diese die entstehenden Welten komplett.
Ich finde es aber interessant, dass in
diesem, wie Autoscooter fahren.
Dass, in diesem Bericht es auch mal um das Erdinnere tatsächlich ja auch mal ein bisschen geht, wohin wir ja in Zukunft in den nächsten Folgen etwas mehr reisen werden als ins Weltall.
Da haben wir nämlich schon alles abgehakt.
Weil eigentlich ist es ein Thema, was also alles abgehakt, aber eigentlich ist es ein Thema, was immer so ein bisschen die Finger von gelassen wird, so Erdinneres.
Ja, weil es auch ein bisschen zu warm ist halt, ne?
Gut.
Tia könnte in der Tat nur ein Grab auf einem Planetenfriedhof sein, sagte eine Seismologin gegenüber einem Science-Magazin. Also das ist, da werden wir mal weiter nach, werde ich mal den LSS-Radar wieder anschmeißen, um mal zu gucken.
Klingt für mich so ein bisschen als ein Warmmacher. Um noch so irgendwie 20 Theorien quer reinzuschieben, um zu gucken, wohin die Reise geht.
Ein Appetizer.
Ja, genau.
Appetizer, als es noch Appetizer gab. In Australien gibt's einen Wissenschaftler, der sich mit der UFO-Problematik, sag ich mal, so wird's hier hingestellt, interessiert. Und der verwaltet ganz viele Berichte und hat auch offiziellen Zugang zu den Geheimdaten von unidentifizierten Flugobjekten erhalten. Und er sagte, als er sie gesehen
hat... Wieso hat genau der das gekriegt?
Weil er UFO-Forscher ist und du nicht.
Aber wohl bin ich UFO-Forscher.
Nur weil du Monster Energy trinkst, bist du noch kein Marken UFO.
Hallo,
weil du Red Bull Energy.
Muss ich mir das eigentlich immer so heimlich unter dem Tisch einschenken, wenn du das hier rausposaunst.
Nur weil du Alienmilch aus Dosen trinkst.
Ah, jetzt kommen wir nämlich langsam hin.
Also, es gab hier einen UFO-Forscher, der hat offiziellen Zugang und er war sehr enttäuscht und er hat er hatte faszinierende Ergebnisse, weil es gab auch eine DNA-Analyse. Und zwar gab es wohl einen Ort einer nahen Begegnung. Und der hat jahrelang als Chemiker gearbeitet, ist aber besser bekannt für seine Nebenbeschäftigung als UFO-Forscher. Also wenn du dich nicht die ganze Zeit mit nordkoreanischen Flash-Player-Spielen beschäftigen würdest, hättest du vielleicht auch Zugang dazu. Er gilt weiter als Dekan der australischen UFO-Forschung und untersucht seit den 60er Jahren Fälle und Vorfälle, darunter die frühesten Versionen dessen, als das wir als Kornkreise kennen. Mhm. In Australien aber eher als Untertassenplatz bekannt sind. Interessant. Mhm. Und der hat Zugang zu den australischen Militärakten über UFOs und es gelang ihm und seinen Kollegen, das seltenste aller Phänomene zu finden, nämlich physische Beweise, die am Ort eines aufsehenerregenden Falls einer angeblichen Entführung durch Außerirdische gesammelt wurden. Wow. Und zwar ein Haar der ungewöhnlichen Besucher, das hinterlassen wurde.
Die haben auch Haar.
Ja, kommt ja auf die Spezies an, auch in allen möglichen Farben übrigens.
Blätter mal im KGB-Buch nach, Seite 16.
Ja, okay.
Das war der Wendepunkt, an dem er die Entscheidung traf, die DNA des Haares zu analysieren. Und er sagt, wir hatten den Schaft mit einem Satz von DNA und die Wurzel zeigt einen anderen Typ und wir konnten es nicht verstehen. Und er sagt in einem weiteren Interview, schließlich kamen wir zu dem Schluss, dass das Ergebnis einer Art von fortgeschrittener Klontechnik zu sein scheint. Und auch wir hatten, Ruhe da drüben, wir hatten Beweise. Wir hatten Beweise in der nuklearen DNA, dass diese Person, die ich schätze, man könnte sagen, hat was von so einem, ja, man sagt so interessante Eigenschaften, weil es wohl angeblich immun gegen alle Krankheiten.
Das hat ja alles aus dem Haar rausgefunden.
Alles im Haar rausgefunden, okay. Ja.
Ah ja.
Also ich finde es interessant, wenn es sowas wirklich gibt, also wenn es eine DNA gibt, wo du alle...
Eine DNA-Database. Stell dir mal vor, du hättest die DNA-Database von dem ganzen Universum, dann könntest du ja auch die Spezies
Obacht.
Mensch...
Ich setze noch einen drauf für Mische.
Schieß los.
Chakas DNA-Tests ergaben, dass es sich bei dem Haar um eine Art hochentwickelten Hybriden handelte. Die er zuvor noch nie gesehen habe. Die Entdeckung wurde die Grundlage für ein Buch mit dem Titel Hair of the Alien.
Oh, Leute.
Ey, das ist ja besser als jeder. Aber wie gut.
Er sagte, das Haar war blond und eine Art von optisch klar zeigt, das ist einfach, ja.
Das sind die Nordic People.
Ja, Nordic Blonde.
Ja, und okay. Ich,
was ist denn deine Meinung?
Komm schon, Micha, was ist da los? Direkt, hau jetzt mal einen raus.
Nein, ich weiß nicht, ob man direkt von der DNA schon alles, ich meine, das dauert doch sau lang, eine DNA aufzuschlüsseln, damit er weiß, was macht. Und er kriegt jetzt eine völlig fremde DNA, die er überhaupt noch nicht dekodiert hat und weiß sofort, dass es ein Hybrid ist.
Vielleicht hat er ja Zugang zu einer DNA-Database bekommen.
Ach so, okay, ja.
Guck dir mal den
Außerirdischen bekommen.
Guck dir den Typ an, der da versetzt wurde, in den Innendienst, in den Keller gegangen ist und die Roswell-Kiste gefunden hat.
Ja.
Okay. Mach mal weiter hier, du hast noch ein paar Zettel. Ich will endlich zum U-Booten.
Also ich finde das sau interessant.
Ja, mega, ja. Da hat Australien einen Haar gefunden. In der Suppe wahrscheinlich.
In der DNA-Suppe.
Ja.
Die Sun hat auch was berichtet. Und zwar Schwärme blinkender UFOs in Tic-Tac-Form jagten 4 Zerstörer der US Navy vor der kalifornischen Küste mit 45 Meilen pro Stunde, wie Schiffsprotokolle zeigen. Meldung vom 25.03.2021.
Oh, das ist ja brandaktuell, ja.
Brandaktuell.
Also das sind haben UFOs, haben Schiffe gejagt.
Verpixelte Drohnen haben US Navy Schiffe gejagt.
Du wirst lachen. In neuen Dokumenten, die diese Woche von The Drive veroffentlicht wurden, beobachteten 4 Kriegsschiffe der US Navy in der Nähe von LA, also die da angedockt waren, 6 dieser nicht identifizierten Flugzeuge, die in der Nähe eines Trainingsbereichs auf den Kanalinseln an ihnen vorbeizogen. So weit, so gut, das kennen wir ja alle.
Jetzt kommt's.
Als der Vorfall dem Chef der Marineoperationen dann dem FBI vorgelegt wurde, begann die Marine, sich selbst als mögliche Quelle für unbemannte Luftfahrzeuge zu untersuchen.
Ja.
Ja. Obwohl die Marine
jetzt bestimmt irgendwelche geheimen Dinge, die... Nein. Dass du nicht gerade jeder Küchenhilfe sagst, hier, pass auf, wir haben da so 6 neue Prototypen, die probieren wir da mal aus. So, falls da was blinkt,
die wundern. Ja, aber jetzt pass auf, was die können.
Okay, was können die?
Obwohl die Marine ihre Ergebnisse besiegelte, deckte The Drive, ein Kenner aller militärischen Dinge, interne E-Mails auf, die von der Marine gemäß auf dem Freedom of Information Act veröffentlicht wurden.
Weil das E-Mail-Passwort von denen, das Passwort 123 oder was? Wer? The Drive?
gmx.de. Ja. The Drive ist eine Webseite, die beschäftigt sich die ganze Zeit nur mit militärischen Geschichten.
Okay, und liest Militär-E-Mails mit. Die haben da ein Whistleblower oder was drin.
Mindestens ein.
Lass mich doch einfach weiterreden, okay. Dann kriegst du es ja vielleicht raus. Die Webseite stellte fest, dass das Kriegsschiff der Marine, die USS Kidd und die USS Rafael Parella, das klingt auch, als erste Auftreten von 2 UAVs am 14.07.19 kurz vor 22 Uhr dokumentierten. Das Schiffsinterpretationsteam der USS Kidd für nautische und anderweitige fotografische Interpretation, was es alle gibt, versuchte Kontakt mit den UFOs aufzunehmen, doch alle Bemühungen erwiesen sich als erfolglos. Es war nur ein bisschen später, als die USS Kidd, die versuchte zu kommunizieren, verstummte und auf die Bedrohungsstufe umzuschalten.
Oh.
Haben die vielleicht mal ein Foto gemacht?
Der Satz.
Hier ist Militär, hat alles, kann alles, aber oh, Kamera. Ah, nee, haben wir jetzt nichts.
Mein Akku ist auch so low am Handy, kann keinen Blitz mehr machen.
Ja, diese Blitz ist aus. Ja.
So, und da
gibt's. Ja, komm, das sind geleakte interne E-Mails. Da wird da wohl einer mal in so JPEG dran gehängt.
Das Spannende eigentlich ist doch, da ist doch dieser Absatz mit diesem schneller als.
Warte mal. So, und die haben übrigens dieses Programm, dieses fotografische Interpretationsprogramm, das heißt Snoopy. Finde ich irgendwie ein bisschen hübsch.
Ja.
Es war nur ein paar Minuten später, als die USS Kidd, die versuchte zu kommunizieren, verstummte und auf die Bedrohungsstufe umzusteigen. So, gerade als die USS Rafael ebenfalls mit dem Snoopy-System begann, bemerkten die anderen umliegenden Kriegsschiffe darunter, dass die USS John Finn kurz nach 22 Uhr ein rotes Blinklicht von einem UAV sah. Eine Stunde später bemerkte das dann ebenfalls auch die USS Rafael, aber ein weißes Licht. Die Drohne, so sagt man, also ein drohnenähnliches Objekt.
Ein drohnenähnliches Objekt
schwebte
in Drohnenform mit Drohnengeschwindigkeit.
Nein, Drohnenfarben, lass mich doch zu Ende reden.
Okay.
Schwebte über dem Hubschrauberlandeplatz des Schiffes, während sie mit der Geschwindigkeit von 16 Knoten pro Stunde bei schlechten Sichtverhältnissen unterwegs war. Was sind 16 Knoten pro Stunde in Kilometer?
Mal 1,8.
Ja, dann rechnest du bist doch Lehrer.
Nimm halt mal 2. Es doppelte ohne Menge ab.
So.
Ist es in nautische Knoten?
Ah ja, ungefähr 48.
29 Kilometer pro Stunde.
War schon viel also, für so eine,
ja, Kollege, für eine Plastikzone wäre das dann noch.
Was, wie? Noch in 16?
16 Knoten sind 29.
26, dachte ich, okay. Alles klar, weiter.
So, insgesamt war die 90-minütige Begegnung mit dem UFO, das für eine normale Drohne auf dem Markt, die du auf dem Markt kaufen kannst, viel zu weit fortgeschritten.
Aha.
Die USS Russell bemerkte, dass die UFOs in der folgenden Nacht und später in diesem Monat weiterhin die kalifornische See zurückkehrten und dann auf mysteriöse Art und Weise verschwanden. Dann gibt's aber dazu noch einen weiteren Bericht, und zwar, es gibt auch einen Whistleblower, der behauptet, dass die Tic Tacs, die Objekte, die wir ja gesehen haben, Objekte der USA sind. Mit diversen Methoden schaffen sie die Antigravitationsblase und verdrängen damit alles um sich herum und können sich dadurch so bewegen.
Also,
hat aber nicht so. Luis Elizondo gesagt, sondern ein anderer Whistleblower. Mhm. So, Micha, jetzt ist deine Chance dazu, was zu sagen.
Also, ich finde 29 km/h für die Drohne nix.
Muss ich aber auch leider.
Ja, und nicht dass man dann da auf der Stelle schweben kann, ist das auch kein.
Es geht wahrscheinlich um das Bewegungsmuster.
Ja.
Und um die Höhe.
Also, oder ich schätze mal nicht Drohnen, aber ja.
Nur weil du so eine Spielzeugdrohne hast.
Ja, ey, wenn du guckst, wie die auf Zack ist, was mir der Paul da letzte Folge geschenkt hat.
Ja.
Ja, die ist, also, die macht sogar Loopings.
Das macht China-Technologie für 14 Euro.
Ja, aber ich finde es trotzdem interessant und wir haben ja schon jetzt ganz viele TikTok-Bilder und Videos gesehen und wenn das jetzt wirklich was Eigenes ist.
Tja, dann ist die ganze Geschichte ja voll für ein.
Ja, vielleicht ist es ja was Eigenes, aber mit einem Touch-Alien-Technologie, mehr weiß es nicht. Werden wir vielleicht in Zukunft irgendwann rausfinden.
Disson weiterhin schreibt, die USA haben Beweise dafür, dass sich UFOs mit nicht-menschlicher Geschwindigkeit bewegen und Schallmauern ohne einen Überschallknall durchbrechen.
Stopp.
Was?
Schallmauern ohne einen Überschallknall durchbrechen.
Ja, ist meiner Meinung nach totaler Quatsch.
Ist mega.
Bei uns
mega.
In der Luft.
Wie doch, mit der anderen Physik. Locker.
Es wird,
gibt's keine Luft.
Es wird bald ein Bericht darüber veröffentlicht, so schreibt es hier. Und zwar der frühe Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, der ist auch schon öfters mal aufgetaucht, der Name, der während der Trump-Administration diente, sagte am Freitag, dass das Pentagon plant, am 1. Juni einen Bericht zu veröffentlichen, in dem diese Sichtungen jetzt doch freigegeben werden. Also da schneiden sich ja jetzt die Geister. Und zwar geht's weiter. Es gibt viel mehr Sichtungen als veröffentlicht worden, sagte er, während eines Interviews mit unserem Lieblingssender Fox News.
Das würde ja bedeuten, dass sie vorher gelogen haben.
Einige davon wurden freigegeben und wenn wir über Sichtungen sprechen, sprechen wir über Objekte, die von Piloten der Marine oder der Luftwaffe oder von Satellitenbildern aufgenommen wurden, die offen gesagt schwer zu erklärende Aktionen ausführen. Bewegungen, die schwer zu reproduzieren sind, für die wir nicht die Technologie haben oder mit Geschwindigkeiten fahren, die die Schallmauer überschreiten, ohne einen Schallknall.
So, jetzt drücken wir den roten Button.
Das funktioniert. Ah doch.
Also,
im vergangenen Sommer richtete das Pentagon eine UFO-Taskforce ein, um Sichtungen eines mysteriösen Flugzeugs zu erkennen und zu analysieren. Es wurde berichtet, dass UFO-Jäger immer noch arbeiten, obwohl sie diese 2012 aufgelöste ATIP, ne, war das? Nee, was ist das 2012 aufgelöst worden? Von Luis Elizondo, die Geschichte, wo der war, das 2012 aufgelöst wurde und war doch... ich hab's vergessen. Ich wollte es mir noch aufschreiben.
Ja.
Es gab ein Programm, das ist 2012 aufgelöst worden.
Ja.
Und also offiziell.
Windows.
Aber es gab ein Programm, das offiziell 2012 aufgelöst wurde, was aber natürlich mit Schattengeldern weiterfinanziert wird und läuft.
Ja.
Und es geht halt weiter. Und jetzt sind wir mal gespannt, was am 1.6.
Was ist denn nichtmenschliche Geschwindigkeit?
Ich bin schon ganz nervös. 1.6.
Es ist quasi, wie schnell kann sich maximal ein Mensch bewegen? Wie schnell ist Usain Bolt? Mhm. Ist alles, was schneller ist, nicht menschlich? Oder zählt er auch schon dazu, dass der Mensch eine Maschine baut, die ihn
beschleunigt? Ich finde es schon schnell, wenn ich in 10 Sekunden die Treppe hier hochgelaufen bin.
Also. Das hängt natürlich vom Menschen ab.
Letzte Nachricht, bevor wir zu den Hörerfragen kommen. Und zwar digitalfernsehen.de berichtet übereinstimmend mit Spiegel Online. Die ISS soll Drehort für einen Film werden. Das finde ich interessant.
Cool.
Für einen Film im Weltall will Russland den Regisseur Klim Schipenko, der hat gedreht Salyut 7, tödlicher Wettlauf im All.
Wer kennt sie nicht?
Ja. Und eine Schauspielerin in einem halben Jahr zur ISS fliegen. Der Flug sei für den 20.09. geplant, sagte der Chef des kosmonautischen Ausbildungszentrums, der von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos herausgegebenen Zeitschrift Ruski Kosmos. Die Rückkehr zur Erde sei für Oktober vorgesehen. Den Namen der Schauspielerin und für den Streif mit dem Arbeitstitel Wjezdjow, heißt auf Deutsch Herausforderung, nannte er nicht. Ja, das ist interessant. Mal gucken, was dabei rauskommt. Warum und was dafür.
Warum muss denn immer alles in Hollywood erst reingezogen werden, bevor es nicht einfach mal.
Warum muss man sich überhaupt den Aufwand machen,
Alter, das einfach da oben mal Leute auf der hochschicken.
ISS zu drehen? Das Alter. Ist doch voll der Act. Wenn du das. Ganz
haben
ehrlich.
Wir neulich irgendwie versucht, wieder was zusammen zu reparieren, hat 3 Tage gedauert, aber Hauptsache mal ein Kamerateam hochgeschickt.
Kollision im Weltall. Donnerstag, ja? Also 20:15 Uhr.
Ganz ehrlich, guck dir mal irgendwie Filme wie Gravity an. Das sieht so gut aus. Und das ist halt nicht im Weltraum gedreht. Du musst dieses Risiko und die Kosten nie aufschneiden.
Mein Alarmstufe.
Ich verstehe jetzt nicht, warum wir da extra hochfliegen.
Alles von unseren Steuergeldern bezahlt
werden. Ja, von deinen Steuergeldern, deinen russischen Steuergeldern oder was die da
sind. Also ich glaube, wenn es eine private Filmproduktionsfirma hat, dann haben die relativ wenig von deinen Steuergeldern. Aber naja, also.
Weißt du's?
Ich glaube, also, das ist vielleicht eine News. Um so ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Film zu ziehen. Aber ich glaube nicht, dass die ISS über kurz oder lang einen Drehort für Filme
will. Ich habe mal gehört, Tom Cruise wolle da als Schauspieler.
Das ist doch auch voll. Du kommst da zum Beispiel, ach, du musst ja auch Kameras da hochschießen. Und dann,
endlich
dann ist es ja super eng.
Endlich
mal gescheite Kameras im Weltraum. Ja.
Also, musste erstmal Hollywood ran, ja, damit so da endlich mal eine gescheite Pixelkamera
so ein paar Aris hochschießen, ein paar Reds, damit wir dann da oben ein paar Black Magics, damit wir ein paar gescheite Bilder kriegen. Nicht nur hier die Handykamera vom Kosmonaut, der heimlich aus dem Fenster filmt.
Nächste Folge bringe ich wieder UFO-Videos mit.
Ja, okay. Nein, ich weiß nicht.
Gab nämlich ein tolles auf Instagram.
Okay, dann gucken wir das beim nächsten Mal an.
Bis dahin gehen wir in die Werbung, oder?
Nee, wenn wir Hörer fragen.
Ja.
Oh, und dann gehen wir in die Werbung.
Paul hat es eigentlich heute.
Ja, irgendwie
hat das ist das UFO-Termin.
Ja, ich kriege so Strahlung ab von meinem UFO dahin. Ja. Ich muss Zeitdifferenzen zwischen uns und euch ist so ein bisschen.
Du hast übrigens in der Wimper, schmink dich mal ab. So, Frage Nummer 1 von Üstün.
Die Reptiloid-Augen.
Ja, habt ihr gesehen, ich habe gerade ganz komisch geblinzelt.
Du hast immer noch die Wimper da.
Lies mal
anderes vor. Auge. Ja, komm.
Das dritte Auge.
Das kriegst du.
Das dritte Auge.
Ah, Frage von Üstün übrigens. Alles Gute zur Hochzeit.
Ja.
Von uns. Ich habe die Bilder gesehen. Im Netz.
Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Alles Gute. Ja, was auch für andere Organisationen mischen noch bei der Area 51 mit? Freimaurer, Skull and Bones, da sind ja die Bushs irgendwie Mitglied, ne?
Area 50
Skull and Bones, ja.
Also die Frage ist Freimaurer? Suboptimal gestellt.
Ja, dann stell sie doch mal anders.
Wie ist quasi die Hierarchie der, sag ich mal, Kontrolle bezüglich Militär, Politik und Menschen, die Geld haben und machtgeil sind?
So kann man es natürlich auch formulieren. Ich hätte es genauso formuliert wie Üstün, aber dann erklär mal.
Ja. Oh, das geht ein bisschen zu weit weg vom UFO-Thema, aber
dann hol doch mal kurz aus.
Gibt's Menschen, die sehr mächtig sind, die man auch so nicht vom Namen vielleicht kennt und auch nicht so in der Politik zugänge sind. Dann gibt es welche, die dann so ganz oben in der finanziellen Branche und in der Politik tätig sind. Und dann sind die wiederum in Kontakt mit dem Militär und die wiederum sind in verschiedenen Art und Weise Versionen von verschiedenen Militärs. Also beispielsweise,
ganz am Schluss Namen hocken alle großen Tiere im selben Golfclub, das ist es. Und wie der dann heißt,
gut,
das ist die Freimaurer sind, oder die, weiß ich nicht.
Also die haben schon mittlerweile auch andere Namen wie Freimaurer, das sind einfach, das ist schon wieder so ein bisschen alt. Aber
ja,
nicht deswegen, unbedeutend.
Sind
nicht
im
unbedeutend,
Endeffekt alles so alte Gesellschaftsvereine, wo sich reiche, hohe, einflussreiche Leute treffen.
Ich sag mal so, MJ-12 wäre noch so ein Begriff, der da ein bisschen mit reinspielt. Also es ist aber auch wirklich nicht, also ich kann es nicht in eine Minute runterbrechen. Es ist eine sehr verzwickte Angelegenheit zwischen politischen Strukturen, Geldstrukturen, Militärstrukturen. Und okay. Area 51 ist halt einfach nur eine Lagerhalle, in der eine politische Struktur oder sagen wir mal zwei, die auch so ein bisschen in dem Clinch waren oder ich sag schon mal ein bisschen im Wettbewerb miteinander waren, auch so. Also die Sache ist diesmal halt alles sehr alles sehr geheim. Also man hatte Angst davor gehabt, dass das Ganze vielleicht infiltriert ist, das ganze Ding. Und wie kriegst du so ein Problem in den Griff? Du lässt jeden Mitarbeiter nicht wissen, an was er eigentlich arbeitet und im Raum nebendran auch nicht. Und es gibt nur ein oder zwei.
Gut, das ist in den meisten deutschen Rathäusern ebenfalls so.
Genau, es gibt nur ein oder zwei Bindeglieder, die vertrauenswürdig sind, um dann quasi rauszufinden. Und das ist halt unter anderem halt auch politisch oder sag ich mal in Area 51 und in Auslageproduktionshallen da auch halt ungefähr abgelaufen. Was heute ist, Tja, auf jeden Fall nicht mal das, wie es früher war. Also
ja, times are changing.
Ja, genau. Also prinzipiell das, was wir über Area 51 erfahren, ist immer der Stand, der so, sage ich mal, von zwischen 1950 bis 70 ungefähr stattgefunden hat. Und was heute in Area 51 abgeht, kann schon wieder was ganz anderes sein, als das, was wir heute recherchieren können über Area 51.
Ich meine, es war ja wahrscheinlich vor dem Ganzen, war das ja schon irgendein Testgelände für irgendwas.
Genau, es ging los.
Wenn dann irgendwann mal so UFO-technisch was passiert ist und es tatsächlich da stattgefunden hat, heißt ja nicht, dass das immer noch da ist. Allerdings haben sie natürlich jetzt da unten drunter einen Riesenkeller, wo ich mich frage, wo ist der ganze Dreck hin?
Das würde mich auch interessieren, ja.
Der quasi leuchtet ohne Glühbirnenfassung und super sauber ist. Ne, was machst du jetzt mit dem da? Ne?
Ja. Wo ist der Dreck hin?
Also irgendwas.
Ich konnte jetzt die Frage nicht sehr gut beantworten. Wir verweisen auf die ersten Folgen und auf die letzte Folge, wo es um Area 51 geht.
Da wird es auch nochmal eine geben gegen Ende des Jahres.
Wir haben schon mal eine Folge über Area 51 gemacht. Das war Folge ungefähr 8 bis 10 sowas in dem Dreh. Da kann man auch nochmal nachrecherchieren. Haben wir schon mal gemacht.
Ja, okay. Ja. Nächste Frage, Anonymous. Wie stellt ihr euch den Erstkontakt vor?
Ja, ich glaube, Paul ist ja schon längst passiert.
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Breaking News kommt, glaube, dann mache ich mir ganz kurz ins Höschen und dann weiß ich auch nicht. Dann schließe
aber
ich ab.
Ich glaube jetzt der Zuhörer meint den
öffentlichen
Erstkontakt.
Ja.
Ne, also das ist halt die Frage, wird der Erstkontakt so stattfinden, dass die Leute direkt was sehen, überall auf der Welt gleichzeitig? Oder ist es wirklich so, dass dann erstmal so im Fernsehen einer vorgestellt wird, ne, dem er dann mit irgendeinem, da sitzt dann irgend so eine Merkel mit so einem kleinen Glubschi in der Bundespressekonferenz und sagt hier, guck mal, das ist der Jochen, der kommt vom Mars.
Jochen.
Ja, weiß ich nicht mehr. Ja.
Jochen also, vom Mars?
Ja. Also,
er hat das Buch mitgebracht, was wir alle
von uns. So, wir können es jetzt wieder in die Bücherei zurückgeben. Die erhöhten Ausleihkosten übernimmt der Steuerzahler.
Von unserem Kartenspiel bringt er dann die neue Edition mit.
Ja, weiß ich nicht.
Jochen!
Das ist halt einfach, mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Aber
okay, also
wenn muss halt, Jochen vom Mars.
Nein, ist halt jetzt die Frage. Ich meine, wenn du jetzt wirklich, ich fände es cooler, wär's schon, wenn überall gleichzeitig einfach UFOs auftauchen würden. Aber
nee, das finde ich, glaube ich, uncool.
Hättest du natürlich eine mega Massenpanik. Hallo? Wahrscheinlich.
Ja, vollkommen richtig. Das hast du schon mal gut analysiert.
Da kriegst du ja einen Rappel, ey. Was ist denn ein Supermarkt?
Ja, aber wenn die jetzt zum Beispiel dann gleich klar machen würden, hey, we come in peace mit irgendwas.
Ja, aber da ist ja die Frage, habe ich jetzt gelesen, dass man denen nicht trauen soll, weil es kann auch so Spezies geben, die sagen, sie sind freundlich.
Ja,
und wenn
don't
sie dann
talk
da bist,
to strangers. Es gibt auch hinterfotzige Aliens anscheinend.
Also,
solange
wenn man
sie nicht
Annahme
so aussehen wie ein Alien. Also wie in dem Film Alien.
Gibt es bestimmt welche.
Ein Alf wäre mir recht.
Ja, Alf wäre natürlich cool.
Ja. Also wenn du
halt eine super Hausratversicherung einfach.
Ja, die Policen werden dann halt höher.
Die schießen in die Höhe, ja.
Wenn du der Annahme angehst, dass wir theoretisch, oder sagen wir mal, bestimmte Gruppen auf unserem Planeten schon in Kontakt mit verschiedenen Alien-Spezies sind, die wiederum verschiedene Agendas haben, dann musst du überlegen, okay, wer von diesen, welche Agenda wird quasi der Welt vorgestellt? Weil es wird... Also es wird
ja,
in jedem
hallo,
Fall
hier ist Jochen. Jochen gehört zu den Körperfressern. Er hat jetzt hier gerade schon unseren Außenminister aufgefressen und nagt gerade hier noch am Pressesprecher. Aber wenn er satt ist, sind die alle cool. Die haben versprochen, sie haben eine Energiequelle für den unendlichen Thermomix. So. Ja, das, oder du sagst halt hier, ja, das ist die Jutta vom Saturnmond.
Jutta und Jochen, ich falle um. Ich
mein. Die kann alle Krankheiten heilen.
Ja?
Für 29,90.
Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht. Das ist halt
zuzüglich
wirklich,
Mehrwertsteuer.
Dann ist die Frage dann, der Erstkontakt, du musst ja natürlich schon strategisch überlegen, wen stellst du vor. Du wirst jetzt halt wahrscheinlich nicht den Menschenfressenden vorstellen, sondern schon eher jemanden.
Ja, genau. Also du wirst den Menschen erstmal nicht die komplette Wahrheit verkaufen, was man ja auch in gewisser Weise... Ja, da geht's schon los. Kann man das, sollte man das machen, macht man es vielleicht doch mit Vollgas durch die Tür oder, also, uns wird wahrscheinlich nicht das offenbart, was halt wirklich ist, was aber jetzt auch nicht vollkommen schlimm ist. Vielleicht brauchst du dafür einfach Zeit. Ende des Ganzen wäre natürlich schon so, dass wir am besten alles wissen, was halt Sache
mit Ulla und ist. Jochen.
Mit Ulla und Jochen. Ja,
ja, also ich weiß auch nicht, der Erstkontakt, ich glaube, so ein bisschen wie
also
bei...
Also meine persönliche, sorry, wenn ich unterbreche, es wird oder es müsste am besten so sein, dass die Menschen vom Planeten Erde anfangen, den Kontakt zu suchen, so lange, bis eine gewisse Prozentzahl der Bevölkerung eine gewisse, also überschritten hat, sodass es keine Regierung oder keine Politik
aber
übernehmen müsste.
Aber Stephen Hawking hat was anderes gesagt.
Oder wenn alle Menschen gleichzeitig einfach denselben Traum haben, also eine Nacht lang einfach plötzlich alle das gleiche
dann geht's
tun.
Los mit Religion und Bibabo. Das müssen die Menschen stimmt, okay. eigentlich machen. Ey.
Das müssen wir halt schon außen vor haben.
Ich glaube, ne? man muss das ein bisschen differenzieren zwischen dem globalen Erstkontakt und wenn sie jetzt vor dir im Wald stehen. So, ne? Oder sich dir offenbaren. Also ja. wenn sie vor mir im Wald stehen... Oder sich eine, also es muss ja nicht im Wald sein, das sind auch immer ganz blöde Situationen. Ja. Nachts ja, im Wald.
Sagt man da jetzt sowas Gott oder sagt man
da jetzt. Das ist immer das, das ist der beste Punkt, wo sich jemand dir gegenüber vertrauenswürdig quasi offenbart, ist so nachts im Wald. Oder so im Dunkeln im
ja,
Keller.
Ey, das
weißt du,
wir
können auch so tagsüber an der Aldi-Kasse mal von hinten auf die Schulter tippen und sagen, hey, guck mal, hi.
Das habe ich mir bei der
Jochen.
Nur so als Beispiel bei der Serie. Ach, wie hieß diese deutsche Serie, die so gehypt wurde mit Zeitreisen und so? Ein Wort, oder?
Dark.
Dark, genau. Wo ich mir so denke, ey, da gab es so Szenen, wo der dann irgendwie nachts vor der stand, ne, und ja. mit ihr reden wollte. Und ich so, Digga, das ist der denkbar schlechteste Moment. Du sprichst ja. ein fremdes Mädel, ein Teenager an, ne, die dich noch nie gesehen hat.
Du schneidest so viel hin und her, ich sehe das.
Lad dir die mittags in den Garten
genau.
ein
und
mach einen schönen Eistee
im Wald an, während die heimläuft. Das ist ja. einfach ein scheiß Setting. Und
zum
so
Thema Catcalling
stelle ich mir das halt auch beim Ding
Pfeifst
vor.
Da hin und her, bis
es gab ja gerüchteweise schon ein Städtchen in Amerika. Unter diesem Städtchen gab es schon eine außerirdische Spezies, die hin und wieder mal in dieses Städtchen gegangen ist, weil sie sehr menschenähnlich aussah. Und der Plan war, dass das so ein bisschen so gemauschelt, so mal langsam so anfangen soll, dass man da so ein bisschen
quasi
sich kennenlernt.
So ein Testballon erstmal.
Genau. Mhm.
Und wie ist das gelaufen?
Es ist, sag ich mal...
Gibt's die Stadt noch?
Es ist sehr unterirdisch gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Kommen wir ja gleich dazu.
Also ich
mit U-Booten zusammengestoßen.
Ich stelle mir das so vor, ich stelle es mir tatsächlich so ein bisschen vor wie bei Contact, nur nicht, dass du im Endeffekt in so eine Kugel fällst und dann irgendwie 12 Minuten Wachtrauma hast, sondern ich stelle mir tatsächlich vor, dass so ein Signal kommt und das wird entschlüsselt und dann hast du aber erstmal 20 Jahre Zeit, um zu antworten.
Boah, das dauert jetzt auch lang.
Ja, das sind Lichtjahre und so, ne? Was ist denn, wenn das kommt? Das war noch nicht im Radio irgendwo. Was ist, wenn wir ein Signal auffangen?
Gab's doch schon. Wow, hieß es.
Ja, aber ist es bewiesen, dass es von einer künstlichen Intelligenz kommt?
Die Frage. Es gab ja noch keine Antwort auf das, was wir rausgeschickt haben.
Ja, Gott sei Dank, ist auch ein bisschen unangenehm, was da an der Voyager dran klebt, oder?
Ist doch egal, aber wenn da mal irgendwie tatsächlich eine wirkliche Antwort zurückkäme.
Ist ja vielleicht schon.
Irgendein diffuses Signal. Ja gut, aber dann machen sie es uns so kompliziert, dass wir da anscheinend noch nichts haben rauslesen können.
Es gibt so eine Aliensprache.
Vielleicht sind sie ja immer noch der Meinung, dass wir oder die politische Situation und die menschliche und die religiöse Situation nur nicht so bereit dafür ist, das jetzt zu machen.
Ja, dann sollen sie aber aufhören, doch immer was durchtröpfeln zu lassen. Entweder ganz oder gar nicht.
Ja, aber das ist ja so ein Soft-Disclosure, ist ja eine Möglichkeit, sich langsam an die Situation zu gewöhnen, dass es sein könnte. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich so viel Zeit zu nehmen, wie er braucht, bis dann mal, sag ich mal, die überdurchschnittliche Masse bereit dafür ist und den Rest, den kriegt man dann auch noch
gut, irgendwie. Du musst aber das dann schon innerhalb der Lebenszeit eines Menschen durchziehen, weil sonst bringt's
mindestens,
ja, nichts,
ja
ne?
Deshalb ist ja auch in den Grundschulbüchern mittlerweile mehr UFOs abgebildet, damit Kinder...
Natürlich. Es gibt diese Aliensprache, ich schicke euch da mal einen Link. Das blenden
auch aus dem KGB-Handbuch.
Nein, das blende
Langenscheid, Deutsch Alien, Alien Deutsch.
Blende ich. hab ich euch mal geschickt, das blende ich auch mal ein.
Okay.
Das ist so Alien Language.
Alien Language?
Ja, guck's dir doch mal an, ich hab's dir auch geschickt.
Das mit den Dingen am Himmel?
Ja, und?
Nee, das andere, was da kommt. Das andere ist ein Sky. Hat uns eine Hörerin geschickt, und zwar über den Himmel von
gut,
Berlin.
Gut, ich stelle mir jetzt
was,
ohne es jetzt schon gesehen.
Oh,
ja,
Gott,
genau.
Also, was für ein Videospiel ist das jetzt schon wieder?
So wie halt die ägyptischen Hieroglyphen.
Ey, vor allem, okay, das sind
Warum nicht, Micha? So, warum nicht?
Wir haben das jetzt ja gerade eingeblendet. So, es sind einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hey, die gucken sich unsere Buchstaben an. Denken sich, was wollt ihr mit diesen Buchstaben? Hier sind wenigstens Symbole zu sehen, wo man ein halber Mensch mit einem dreieckigen Fuß ist und so weiter.
Das sind die kompliziertesten Symbole der Welt.
Ey, ABC, wenn du unsere Buchstaben nicht können würdest, würdest du auch sagen, es ist kompliziert. Chinesische Schriftzeichen.
Das sind 46 Zeichen. Ja, chinesische Schriftzeichen. Gibt sind aber, mega dann am kompliziert. Das sind 46 Schriftzeichen. Warum solltest du... Du musst nur 46 differenzierbare Zeichen erfinden. Warum machst du die so kompliziert? Du brauchst nur eine halbe Stunde, bis du ein so ein Ding gemalt hast.
Für dich ist es vielleicht kompliziert, für dich ist es vielleicht mega einfach. Hallo, schreib mal. Ja,
aber es könnte doch noch einfacher sein.
Schreib mal ein Schreibschrift-G. Weißt du, wie kompliziert es ist? Da kann ich dir drei von denen schneller malen.
Du malst so hini den Zackenstern mit doppeltem Kreuzhaken schneller als du ein G malst.
Du hast es ja noch gar nicht rausgefunden, was da dahinter steckt. Vielleicht sind es ja mehrere Buchstaben ineinander verkastelt.
Ja, dann hast du ja trotzdem nur 46.
Hier, das eine sieht zum Beispiel sehr ähnlich aus wie das andere.
Ja, noch dazu hast du ja noch Verwechslungsgefahr. Du musst 46 eindeutig differenzierbare Zeichen erschaffen und dann machst du die so kompliziert.
Wenn du halt ein IQ von 1072 hast, ist es wahrscheinlich mega einfach zu lernen. Oder du schiebst dir eine USB-Festplatte in dein Hirn rein, dann kannst du es in so einer Sekunde, so wie bei Matrix.
Keep it simple. Keep it simple gilt auch im Weltraum.
Ich finde die übersichtlich.
Na gut.
Also ich habe Angst vorm Erstkontakt, glaube ich, aber dann wird es, glaube ich, gut. Warum ist das alles in den USA, wird noch gefragt.
Ist ja nicht nur alles in den USA.
Naja, aber das meiste ist schon tatsächlich ganz viel USA. Ich meine, nur weil Frankreich und Schweden seine Akten geöffnet hat, heißt das ja nicht. Der Fokus in der Mainstream-Presse ist schon alles USA.
Ja, also
ja.
Das liegt unter anderem daran, dass wir keine chinesischen News in Europa lesen. Oder afrikanische News oder indische News oder südamerikanische, das kommt halt einfach nicht an. Diese Europa-Nordamerika-Connection ist halt news-technisch gesehen einfach schon immer so anscheinend da und wird es auch immer erstmal noch so geben. Aber in Südamerika ist zum Beispiel die Hölle los.
Da ist die Hölle los, das stimmt.
Im Vergleich zu in Amerika wird man mindestens gleich
Peru
auf.
Peru ist der absolute Wahnsinn.
Ja.
Da die Luft so dünn ist.
Nee, das ist einfach...
Dann haben wir ein Nachbarland wie Russland, nur weil wir halt kein Russisch können, aber das ist eigentlich direkt nebendran, da ist auch die Hölle los, da fallen auch Alien-UFOs vom Himmel und kommen in den Nachrichten, kommt dann nicht bei uns in Europa an oder in Deutschland.
Ja,
also, stimmt. Aber ja, es ist viel los in Amerika.
Ja, es gibt schon, ich höre auch von Russen vorhin, Tunguska war doch auch Russland.
Und, ich sag mal, egal jetzt von welchem Land man spricht, es kann immer damit zu tun haben, erstens, weil es in dem jeweiligen Land unter der Erdoberfläche vielleicht eine Alienbasis von der jeweiligen Zivilisation gibt und die Einflug- und Ausflugschneise halt da in der Nähe sein könnte. Oder zweitens, geschichtlich gesehen war es ja so, dass in Amerika bei der Area 51 diese Atomwaffentests gemacht wurden und diese ersten Radar-Waffensysteme ausprobiert wurden, in Anführungszeichen.
Aber die Russen haben doch auch genug Atomtests gemacht.
Ja, ja.
Sogar die Franzosen.
Naja, ich sag ja nicht, dass die da auch, wie gesagt, aber da weiß man ja aufgrund der Medien, dass es, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, dass da halt aufgrund dieser Waffensysteme welche runtergefallen sind. Und also diese zwei Aspekte, wo ist die Alien Base und wo werden die Dinge abgeschossen, leuchten halt in die Richtung. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass in Australien oder auch, sag ich mal, in der Nordsee, in der Ostsee einiges unter dem Boden los ist.
Ich glaube zumindest, was China angeht, ist einfach die staatliche Zensur so effektiv, dass die es anscheinend schaffen, solche UFO-News, wenn es denn welche gäbe, aus den Nachrichten, aus
dem, ja auch geschafft, aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verbacken. Es gibt über 1000 Pyramiden in China.
Ich habe gestern erst tolle Bilder gesehen von Pyramiden
Thema,
auf dem Mond.
Ne, weil immer hier alle so mega nach Zensur schreien und weiß ich nicht was. Also ich glaube, dass China da wesentlich weiter ist und dass, wenn die keinen Bock haben, dass ein Thema in Medien oder in der öffentlichen Diskussion aufkommt,
kommt's auch nicht.
Die das relativ gut unterbinden können.
Und in Deutschland und Amerika diese Themen kontrolliert rein und rausgehauen werden, so wie TikTok-UFO. Ist ja nicht so, dass man, oh, ich habe jetzt endlich mal ein Video. Das TikTok-UFO-Video wurde 2014 gedreht.
Vier,
Entschuldigung. Und wurde 2018 veröffentlicht. Da kann mir keiner erzählen, dass es nur aus Versehen in die Medien gekommen ist, sondern es wurde kontrolliert jetzt mal in die Öffentlichkeit gebracht, das Thema. Ne?
Letzte Frage von Marc. Der wünscht sich, dass wir uns... Das heißt, wünscht sich, dass wir mehr auf offizielle Statements bezüglich UFOs verschiedener Regierungen eingehen. Es gibt ja so vieles, was freigegeben wurde vom FBI. Jetzt die Frage von mir aus, können wir dazu mal was machen? Also da hätte ich schon irgendwie Bock drauf, mal durch das FBI-Archiv zu wühlen, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Ne? Aber so mal so gucken, was da so drin steckt.
Kann ja gut, ja, was neu an Infos auftaucht, grast du ja eigentlich schon immer regelmäßig ab, ne?
Ja, das sind meistens die Dokumente, die dann in The Sun, Daily Mirror.
Es gibt doch jetzt, glaube ich, sogar auf dem History Channel oder irgendwo so einen Fernsehsender, der sitzt konkret auf diese Veröffentlichung
die,
ja, ja, von Dokumenten.
Die, ja, ja, die exakten, ja, ja.
Das. Genau, also da, ja, können wir mal hin und wieder ein bisschen mehr einbauen, aber ist halt alles 70 Jahre alt, gibt viel geilere Themen, über die wir reden können.
Das war's zu den News und Hörerfragen, wenn ihr Fragen habt. alarmstufebeige@gmail.com, Instagram oder die Nummer, die hier irgendwo durchgelaufen ist während der Sendung und da unten auch nochmal steht. Und ich würde sagen, wir gehen in die Werbung. Meine Alarmstufe. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stuff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurschneckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/alarmstufe-beige.
So, sind wir wieder aus der Werbung. Ich hoffe, ihr habt alle Fleisch eingekauft.
Ja. Kartenspiel kommt erst noch, muss erst noch gemacht werden. Ja. Bis dahin müsst ihr T-Shirts kappen und natürlich die Tassen holen.
Da mache ich mir jetzt gerade echt noch so, ja, du hast deine, meine Tasse ist leider zu Hause in der Spülmaschine.
Ich habe die schwarze Edition, du hast die rote Edition, richtig?
Mhm. Also ich habe die Edition mit dem
Space Force Logo.
Mit dem Space Force, das hier, die Markus Sutter Edition.
Schmeckt außerirdisch.
Ja. Oh, du hast die Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion.
Ja, schmeckt außerirdisch.
Ja, ja.
Warte, oder auch unterirdisch.
Schmeckt wie gedruckt.
Wir hatten Hausaufgaben geschickt bekommen und diese Hausaufgaben ist eine interne Redaktionsgruppe. Ich möchte das hier nochmal betonen. Die können wir leider nicht an euch rausschicken. Nein. So, wir haben...
Es wird zu hart.
Ja. Es geht im Prinzip um das, wo wir schon mal drauf gekommen sind, und zwar um, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge mit Sebastian darüber schon mal gesprochen, über die Tunnel, und es geht so um die...
wo der Dreck hin ist.
Ja, wo der Dreck hin ist. Das ist so,
haben die den Dreck da einfach da unten reingeschmissen?
Es geht um die Untertunnelung der USA, wo man angeblich, wo Dick Cheney angeblich mit einem U-Boot von seinem Keller aus direkt irgendwie ins Pentagon fahren kann.
Ja.
Und da gab es einen spannenden Beitrag zu mit, du sagst Schmierschadel, ich sag Corey Good.
Nein, es war nicht Corey Good.
Was nicht Corey Good?
John Lear.
Oh, Entschuldigung, dann habe ich die verwechselt. Das tut mir leid.
John Lear ist...
Haben aber so ziemlich die ähnliche Frisur.
Ja, aber gut, alles Unterschied gibt's schon.
Die gleiche Pomade.
John Lear ist der Sohn von Herrn Lear, logischerweise. Und Herr Lear war der Erfinder des...
Learjets?
Correct. Hatten wir schon mal, glaube vor... 5 Folgen ungefähr. Und dann habe ich da ein kleines Interview euch geschickt. Und er hatte ein paar Insider-Informationen. Warum? Kann ich ganz kurz voraussprechen. Sein Vater war unter anderem auch Ansprechpartner, ähnlich wie Lockheed, die Foundation, die ja, man sagt, eventuell bei der Herstellung von nachgebildeten UFOs oder Antriebsflugzeugen in der Richtung mitgewirkt haben. Das Problem war nur, Lockheed konnte besser die Klappe halten, hat deshalb mehr Aufträge bekommen und der Herr Lear konnte nicht so gut die Klappe halten.
Der hat abends mal schön am Stammtisch nach 3 Bier gesagt,
Wir
haben wieder ein UFO gebaut, da ist hier mit Jochen, dem Alien, hab ich geguckt, wo die Schraube hinkommt. Ich sag dir, ein Typ, der
hier... Ein Guss ist das.
Ja,
ohne
Mist. Nichts geschweißt, alles. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Leck mich am Buckel.
Ja, und sein Sohn hat, und die haben noch so ein paar Infos halt über auch noch Freunde des jetzt noch im Militär lebenden Menschen, kriegen die immer wieder mal so ein bisschen was halt mit. Ja, und das Thema, was ich in diesem Fall halt auch mitbekommen habe, ist, was vielleicht so unter Amerika abgehen könnte.
Ja.
Ja.
Es wird behauptet.
Ja, schieß los.
Also das ist jetzt eigentlich der Moment, wo ich mich nach hinten lehne, weil das wird jetzt, die nächste halbe Stunde wird großartig.
So. Ja, starten wir also mit deinen grünen Notizen.
Genau, die Behauptung ist, dass letztendlich die USA nicht nur untertunnelt ist, sondern der komplette Kontinent, also ich sag mal Mittelamerika, wie ich ja gesagt, die sieben nördlichen USA-Staaten,
ja, die westlichen,
wenn es im Endeffekt letztendlich eine große Platte ist, die
schwimmt.
Gar nicht verankert ist, sondern schwimmt. Und
wie so ein Rettungsring immer sehr.
Genau. Und wenn natürlich was schwimmt, ist unten drunter Wasser und da kannst du halt unten durchtauchen.
Ja.
Jetzt ist die, jetzt wird gesagt, dass du quasi, dass alle wichtigen militärischen Anlagen, die gerne mal in der Nähe von Seen sind, irgendwo eine Verbindung nach unten haben zu dieser, also sagen wir mal, bis zum unterirdischen Wasser, was ja Meer ist dann im Endeffekt, Meerwasser.
Gut, dass du das Bild schon hast, da wollte ich nämlich drauf zurückkommen.
Ja, und dann da, ja, das ist so, okay.
Also, weil du gerade sagst, die Seen, die irgendwie das Wasser bis runter gehen könnte und da du dann,
sagen wir mal, das
die Quietsche, die du da
irgendwo ein Loch hast,
genau.
Und du kannst in dem See durch das Loch ganz nach unten tauchen, bis unter die Kontinentalplatte der USA mit einem U-Boot und da fährst du dann einfach mit deinem U-Boot hin, wo du willst, so zu einem Militärstützpunkt und tauchst halt da wieder auf.
Ja. Wie kommt man auf diese verrückte Idee? Es gibt zu einem zum Beispiel dieses wunderschöne Schild, das an einem dieser
Seen
ist.
Es ist alles geheim. Es ist alles top secret. Aber was wir machen, wir stellen an den Ortseingang im Wüstenkampf ein Schild US Naval Undersea Warfare Center
und,
in Hawthorne.
Und ein Modell-U-Boot noch unten drunter gebaut an dieses
Schild. Es ist natürlich in Hawthorne ein See, der auch relativ tief ist, wo man denkt, okay, da könnte man zum Beispiel, wenn man da eh schon militärisch angesiedelt ist, da auch so ein paar Navy-Taucher ausbilden, wie die da die Luft anhalten oder sich unter Wasser die Schuhe binden oder weiß ich nicht was.
Und der See heißt übrigens, ist da in der Nähe, der heißt Lake Tahoe.
Lake Tahoe.
Lake Tahoe ist auch ein Mega-Skigebiet zum Beispiel.
Ja, und noch der Nachbarsee nebendran. Ne?
Hast
der
du da die Karte?
Ich habe eventuell die ein oder andere Karte.
Gut, also aber wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du eigentlich keine Karte, weil es ist komplett Wasser unten.
Ich kann's ja auch Google Maps aufmachen. Du
kannst eigentlich direkt von Punkt A nach Punkt B, musst du halt nach oben bohren, wenn du Pech hast, da noch kein Aufzug installiert ist.
Ja, also wie gesagt, das ist so mit eines, also ich kann es natürlich sagen, naja gut, okay, jetzt haben die da halt einfach ihre U-Boot-Station, vielleicht machen die da einfach nur ein paar U-Boot-Übungen in dem See und es gibt keine
konkrete Connection. Aber mitten in der Wüste?
Ja, warum denn mitten in der Wüste?
Es gibt warum denn nicht? Wenn der See die Voraussetzung erfüllt, wenn der tief genug ist, nicht jeder See ist so tief, dass du, sagen wir mal, einen gescheiten Druck simulieren kannst, ne? Ist ja, je tiefer du tauchst, desto komplizierter wird's natürlich.
Deshalb müssen wir das Ganze jetzt füttern mit noch weiteren Quellen. Und eine der Dokumentenquellen, die damit zu tun haben, sind die sogenannten Branton-Akten. Mhm. Was sind die Branton-Akten?
Die habe ich gegoogelt tatsächlich.
Ja, die lagen neben dem Karton in der Area 51.
Ja,
ja, da geht's einfach darum, es ist mal ein U-Boot verschwunden. So in den 60er, 70er.
Weil es diese Thrasher.
Genau, da war jetzt habe ich es auch wieder im Kopf. Genau, das ist verschwunden vor den...
Ja, dann hat die Frau natürlich noch telepathisch ihren Mann angefunkt, der auf diesem U-Boot war. Und der hat dann gesagt, nee, wir sind hier verschwunden, wir haben uns bloß verfahren.
Ja, genau.
Ja, aber irgendwo
unter Amerika.
Unter Amerika verfahren, ärgerlich. Aber trotz allem könnte man ja meinen, dass, wenn das eh im Endeffekt eine große Wasserfläche ist, du einfach nur ewig lang in eine Richtung fahren musst, bis du wieder auftauchen kannst.
Ja, das ist ja die Frage. Wenn es alles nur eine große Wasserfläche ist, es ist teilweise so, aber es ist ja auch teilweise so, dass es dort eher schon auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, röhrenartig vorwärts geht.
Also ist nicht alles komplett frei.
Nein, du musst ja auch irgendwie so zu
die
dem
Platte
See da hoch.
Liegt an ein paar Punkten auf. Quasi.
Ja, teilweise hast du da wie aus einem Canyon entstehend so ein bisschen so eine Schlucht, so ein Röhrensystem, wo du halt da rein und raus musst. Und das ist natürlich schon nicht so easy, je nachdem wie eng das Ganze halt ist. Und wenn du da halt, sag ich mal, so ein Versuchskaninchen-U-Boot bist, das sich da ranpirscht mit mittelwertiger Navigationsmithilfe, gab es halt damals, und das ist halt in diesem Branton-Akten-Vorfall von dieser Treasure halt dokumentiert.
Also Kompass funktioniert auch unerwartet.
Ne? Ja.
So viel sei ich schon mal gesagt. Du hast relativ schlechte Satellitenverbindung, den Punkt gebe ich dir. Aber der Kompass funktioniert auch unter Wasser.
Ja, aber jetzt du willst ja nicht andocken
so,
gegen die Mauer.
Moment, jetzt ist es natürlich so, dass in dem Hausaufgabenvideo auch eine Karte gezeigt wurde.
Korrekt.
Und da alle Punkte direkte Linienverbindungen waren. Da ist sogar nachgefragt worden in diesem Video, wie es denn ist, ob das die originale Routen sind. Dann hat er gesagt, die Routen sind egal, weil du kannst einfach immer den direkten Weg fahren.
Das ist teilweise der Fall, teilweise.
Da war jetzt meine Frage, was ist denn eigentlich, wenn du da Gegenverkehr hast? Für mich klang das alles so nach einer Röhre Einbahnstraße.
Ja, die könnte 100 Meter breit sein und sonst irgendwas.
Stimmt, da könnte ja der 747 durchfliegen.
Stimmt,
ne? Aber
genau,
wo ist denn
gesagt,
da eigentlich,
747
wo ist denn da eigentlich das ganze Ding, was da gebaut, wo ist denn da der ganze Dreck hin?
Ja gut, der war ja nie, das war ja nie
ja,
voll.
Aber es wird ja auch erzählt, dass da ein bisschen gebaut wurde.
So. Die Frage ist, ist das biologisch
entstanden?
Das
haben wir oben in den Suezkanal reingeläht, dass der möglichst flach ist. Wie so Schiff sich mal querkeilen kann.
Nein, also um sich das nochmal richtig vorzustellen. Du hast natürlich schon da unten unfassbar viel Wasser, wo du auch ein bisschen, aber um in den See oder um in manchen Bereichen nach oben zu dringen,
ja,
wird es ja dann schon wieder ein bisschen enger und vielleicht auch ein bisschen verzweigter.
Wasserspiegel ist ja Wasser, also Meeresspiegelhöhe. Ne? Selbst wenn du eine Röhre
teilweise
wird der Wasserspiegel auf Meereshöhe aufhören.
Muss nicht der immer so sein.
Mag sich vielleicht bei Ebb und Flut noch ein paar Meter heben und senken, aber das Prinzip der kommunizierenden Röhren, das physikalische Prinzip der kommunizierenden Röhren, bedingt, dass der Wasserspiegel überall gleich hoch ist. Das egal wie eng oder wie breit die Röhre ist oder wie auch immer.
Muss nicht immer konkret der Fall sein.
Wenn du deinen Tunnel natürlich luftdicht abdichtest, saugst die Luft raus, dann saugst du Wasser hoch. Dann kannst du da drin aber nicht deinen Helm absetzen, weil da platzt ja der Kopf im Vakuum.
Ja, okay. Also, aber um noch nochmal auf die Quellen zurückzugehen, ja, also wie gesagt, dieser eine Fall. Es gibt aber noch eine zweite Quelle, und zwar kann ich diesen Namen leider nur schlecht ausdrücken. Es ist ein unfassbar guter Taucher gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch da an dieses Video. Jacques Cousteau ist damals in.
Jacques Cousteau?
Ja, richtig.
Im Ernst jetzt?
Ja. Lake Tahoe mal ein bisschen runter getaucht und hat dann irgendwann so Lake nach der Pressekonferenz gesagt, ja. Weil es denn da unten gewesen wäre und er so, naja, da sind Sachen zu sehen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Könnt ihr auch mal nachrecherchieren, wenn ihr möchtet.
Jacques Cousteau hat es gesagt.
Corrector Co.
Und der Jacques Cousteau, der Meeresforscher Jacques Cousteau.
Ja.
Okay.
Ah ja, es gibt ja die Meeresforscher, immer mal da gucken und mal hier und da und dann sehen sie auch immer mal was und dann kriegen sie gesagt, das wäre jetzt nicht so gut, wenn sie das mal der Öffentlichkeit erzählen. Ja.
Da habe ich jetzt nur eine Frage.
Schieß mal los.
Warum?
Warum was?
Warum sollte man sich mit einem elendslangsamen U-Boot unter den USA durchtauchen, von Punkt A nach Punkt B?
Ja.
Ne, also, ich habe mal geguckt, so aktuelle Kriegsmarine ist die ungefähr Höchstgeschwindigkeit von so U-Booten. Und die haben wir auch ein paar U-Boote genannt, ne, von dieser U-Boot-Klasse. Ach, diese kleinen Atom-U-Boote, so sind 40 Knoten. Kleine. Das sind so 75 km/h. Ne?
Ja.
Also wenn du mal bedenkst, wie lange du da brauchst, um von der Westküste irgendwo hinzufahren. Ich meine, USA ist, gebe ich euch, das Speedlimit ultra weit unten. Also musst
außer in Nevada.
Kannst du keine 100 km/h fahren.
In Nevada nicht, da
so,
kannst du
jetzt
länger,
hast du
schneller fahren.
Als Militär die Wahl, in einen 300-400 km/h schnellen Helikopter einzusteigen oder irgendwo direkt hinzufliegen. Oder du machst dir den Hustle und gehst ewig weit unter Wasser. Dann drücken die Ohren, weil wegen Druckausgleich weiß ich nicht was. Dann setzt dich ein U-Boot und dann fährst du 2 Tage von Nevada nach L.A.
Oder
was hast du dadurch gewonnen?
Du hast eine Antriebstechnologie mittlerweile eingebaut, sie nennt sich D.D, großes D, kleiner Punkt, großes D, bitte recherchieren zu Hause, die mehr oder weniger durch verschiedene Systeme, auf die ich sich näher eingehe, einen, sag ich mal, Space zwischen der Kabine.
Wir wissen ja, dass manche
zwischen dieser U-Boot-Kabine, dann hast du dann quasi da erst nochmal nicht die Wasseroberfläche direkt anliegen, sondern hast nochmal ein Space quasi zwischen der Oberfläche von dem U-Boot und dem Wasser.
Wie eine Haifischhaut oder ein Golfball.
Einfach noch sogar Platz, sodass du die aerodynamische, also nicht aerodynamisch, wie sagt man das da beim Wasser?
Ja, aquadynamisch.
Aquadynamische Form.
So einfach.
Ja, habe ich das festgelegt. Ist so.
Quasi so anpassen
kannst. Lieber Duden.
Dass
so
du nicht nur 18 Knoten unter Wasser machen kannst, sondern 88 Knoten unter Wasser machen kannst.
Was aber dann halt auch bloß 150 km/h sind, wo der Helikopter immer noch doppelt so schnell ist.
Den aber keiner sieht.
Und was ist mit den Black-Helikoptern?
Wenn in USA irgendwo ein Helikopter rumfliegt, wen interessiert das heutzutage noch?
Und dann ist der zweite Punkt, davon abgesehen, dass du jetzt auch schnell unter Wasser kannst. Wer weiß, was denn da noch alles unter Wasser ist. Vielleicht gibt es da ja ein bisschen was zu erforschen. Es macht da mal Sinn, da mit U-Booten ranzufahren.
Ja, aber dann ist es ein Forschungsding, aber kein Transportweg, der sinnvoll wäre.
Prinzipiell war die Idee, dass Teile, die in U-Boote eingebaut werden, zum Beispiel Waffensysteme oder auch noch andere elektronische Systeme, die Factory, die das herstellt, ist irgendwo in diesen Seen, mitten in der Wüste. Und anstatt jetzt den LKW zu nehmen, das rüberzufahren nach San Francisco, nach Alameda, wo das Ding zusammengebaut wird, fährt das U-Boot halbfertig da zu dem See. Da wird der Kram eingebaut.
Halbfertiges U-Boot.
Ah ja, halt innen drin.
Also du meinst quasi fertiges Waffen. U-Boot, aber ohne Waffen.
Genau. Ne? Oder auch andere elektrische Systeme. Ist ja einfacher.
Ist das wirklich so?
Ich Weiß ich doch nicht. Ich stelle jetzt einfach mal das so hier mit, wer die Eingänge sucht, der wirft mal einen Blick auf Google Maps.
Maps, ja, da kennst du das. Das
genau,
ist aber
und sucht mal die Monterey Bay.
Monterey Bay, da war ich mal mit dem Daniel im Aquarium. Und das
Aquarium ist in Wirklichkeit bestimmt auch nur eine Fahrschule.
Das ist voll schön da. Das ist Monterey Bay, Daniel, weißt du noch, kannst du dich erinnern, 2014 war das.
Ja, war toll.
War super schön da. Also, und da war auch klischeehaft alles mega amerikanisch, also so wirklich wie in einem Film. Ja. Wir sind ausgestiegen aus unserem Auto auf einem überdimensionalen Parkplatz, gingen Richtung Promenade, Richtung Meer und was war da? Eine Hochzeit. Und es war wie im Film. Und dann waren wir bei Rita Weber an der Kasse. Ja. So kannst du ruhig mit mir Deutsch sprechen, Schätzchen.
Nee.
Ja, an der Kasse vom Aquarium. Also, ob sie Rita Weber hieß, weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine Deutsche. Und mit der habe ich ein bisschen geschnackt. Ja. Die wohnt seit 35 Jahren da. Und nebenan war, wie heißt der Gran Torino?
Carmel. Clint Eastwood.
Bürgermeister war. Das ist direkt nebendran. Ja,
kurz unter Santa Barbara.
Das ist wunderschön da.
Wo und übrigens sind auch in Santa Barbara ganz dick die Freimaurer unterwegs sind. Waren wir auch, habe ich mich extra vor das Masonic Center gestellt und hab ein Foto gemacht.
Siehst du? Ja. So, Paul, wir waren schon mal da.
Ja,
wir sind schon mal U-Boot.
Also, wie gesagt, wie der Paul schon sagt, wenn ihr auf Google Maps guckt,
genau.
Ihr wisst schon, Google Maps ist dieser Dienst, der anscheinend Informationen veröffentlichen kann, die die Regierung nicht zensieren kann. Der hat in der Küste vor Monterey, siehst du quasi diesen Canyon, der dann, so sagt man, in den Eingang in einen der Eingänge in dieses unterirdische Höhlensystem.
Ein zweiter Eingang wäre an der Malibu-Küste und da haben sie sich wie
bei Thomas Gottschalk.
Bei Mitch Buchanan, wenn nur jemand kennt.
Nicht viel Mühe gegeben, das auch wegzuretuschieren, wie es da quasi reingeht.
Das ist natürlich interessant, weil
dazu möchte ich ja kurz was sagen.
Unterwasserbilder bei Google Maps sind ja keine Fotos, sondern es sind Renderings von so Echolot-Daten. Da hat man 3D-Modell erstellt und hat es quasi in das Meer rein retuschiert. Wenn du da guckst nämlich an die Küste, siehst du erst Satellitenbilder, siehst du erst Fotografie, Meer, Strand und so weiter, dann kommt noch ein bisschen Meeresoberfläche und ab dann fangen irgendwann diese 3D-Renderings an. Und es wäre, wenn man jetzt was geheim halten wollen würde, wäre das ja kein Problem, das da rauszunehmen.
Also, zwei Dinge. In Monterey bin ich ja schon mal aufs Boot gestiegen und habe Whale-Watching gemacht. Da habe ich nichts festgestellt, außer ein paar Wale.
Du musst auf ein Glasbodenboot.
So. Ja, das mache ich nur zusammen mit Heinz Strunk woanders. So. Und dann gibt's zu diesen Karten, die man sehen kann. Und zwar vom History Channel, meine ich. Die waren schon mal mit einem Team da und haben Kameras abgelassen und allem Pipapo. Hm. Am Endeffekt nach ein paar Metern war Bildstörung, dann wieder glockenklares Bild und dann war das Bild weg. Natürlich jetzt eine Art der Dramaturgie des Regisseurs oder eben wirklich ein Fakt. Das,
die haben da niemals Bilder hochgekriegt.
Nein, was? Haben sie nicht.
Okay.
Haben sie nicht. Und wurden dann auch tatsächlich von einem Boot aufgefordert, den Bereich zu verlassen.
Da kam also ein Navy-Ship.
Also ich zweifle nicht, dass es da Höhlen gibt oder dass es Eingänge gibt. Ob es jetzt tatsächlich komplette USA ein schwimmender Kontinent ist, der komplett unterfahrbar ist.
Gut, das beschreiben.
Das ist ja schon auch, das wäre dann quasi die nächste Frage. Die meisten sagen, ja, sie können sich ja vorstellen, dass quasi die West Coast, sag ich mal, von Mitte Amerika durch diese ganzen Canyon-Landschaft und unterirdisch und bisschen so bis zum China Lake und so weiter und so fort und hoch noch ungefähr bis Seattle vielleicht unter Wasser fahrbar ist. Aber ob dann Kanäle oder der ganze plattentektonische Kram bis rüber nach New York möglich ist?
Das, da hört ja die Hausaufgabe auf. Aber das ist so die Frage, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Hat mir das in der letzten Folge gesagt, dass sie irgendwo Quietsche-Entchen ins Meer geschmissen haben, die von der Seite vom Kontinent rausgekommen sind?
So könnte es vielleicht doch sein.
Ja, was also, ist es denn jetzt? Dann sagt er nicht vielleicht
sind da Höhlensysteme, es mag ja alles sein, aber irgendwie, mir erschließt sich der Aufwand, der das wäre, das alles nach da unten zu verlagern, dann ends langsam, auch wenn du einen super geilen Antrieb hast, der doppelt so schnell ist, immer noch halb so schnell wie ein Helikopter, dein Kram da unten rumzuschiffen, weil auch ein U-Boot ist zwar groß, aber die Nutzlast ist schon begrenzt. Hm. Also ich glaube nicht, dass du, sagen wir mal, einen Panzer in ein U-Boot laden könntest und den mal quer durch die USA, also jetzt nur von der Größe, ob es generell Sinn macht.
Ja. Ne? Aber vielleicht ist ja
also
da
ein Frachtflugzeug
unten,
ist wesentlich effektiver.
Aber vielleicht ist ja da unten die Hölle los.
Ja, aber Was wollen die denn da unten?
Ah ja, vielleicht ist ja da die Hölle los. Vielleicht ist ja da sogar die ein oder andere...
Geht die Party ab?
Alien-Zivilisation, Alien-Base, Unterwasser-Base, keine Ahnung. Vielleicht
jetzt
ist
die Frage, wenn da unten drunter und also wenn das irgendwie auch eine Versorgungslinie ist quasi, also wie bei uns jetzt DHL, Hermes und Co., dass das vielleicht ja für diverse Zivilisationen, die beim...
Paket ist da, geh mal an die Haustür, nee, nicht an die Haustür, geh an die Kellertür. Der U-Boot.
Also, U-Boot, den Aufzug eine Runde nehmen, 40.
Fände ich schon mal interessant, aber...
So eine Kilometerrunde.
Warum denn diese, die Frage, die der Michael schon gesagt hat, warum dieser Riesenaufwand? Ich kapiere es auch nicht. Es ist doch wirklich viel effektiver mit so einem schwarzen Helikopter, den angeblich kein Mensch hören und sehen kann, außer sie verfolgen dich direkt.
Und er beamst dich einfach direkt.
Ja, können Sie das
hören? Ja, also wir,
ich verstehe es halt auch
nicht. Wir müssen noch so ein bisschen die zeitliche Perspektive mit einbauen. Wir sind irgendwie so in den 60ern, 70ern, maximal 80ern und das Beste von?
Heute.
Und haben quasi... entdeckt, dass da unten vielleicht schon Systeme sind, die vielleicht naturell so eher aussehen oder
das
vielleicht
ja
auch
sein.
Dann gemacht aussehen. Und wenn die eher so gemacht aussehen teilweise, dann kommst du auf die Idee, na, wer hat denn die gemacht? Also lassen wir noch ein U-Boot dahin fahren. Ja, okay, und dann siehst du da irgendwie vielleicht irgendwas, was dir vollkommen unerklärlich erscheint, dann kriegst du erstmal so ein wenig Panik. Parallel entwickelt sich eine Technologie, mit der du ja jetzt, sag ich mal, dann so ab den 80ern anfangen konntest, über Satellitensysteme diese geografischen und Unterbodenbilder langsam zu entwickeln und du quasi
ich glaube, die hast
Erde
du nicht über Satellit gemacht, das sind wirklich Sonaraufnahmen. Du musst schon mit dem Schiff drüber, glaube ich, um das
gibt's dann vielleicht sogar noch weiterentwickelten Kram, der mittlerweile sogar über Satellitentechnologie funktioniert, über Technologie, die noch nicht mal wirklich offiziell an Anführungszeichen
also
existiert.
Blackbox Alien-Technologie.
So, und dann auf einmal siehst du, boah, okay, da irgendwie unter Vegas ein Kilometer tiefer ist irgendein krasser Hohlraum und eine Pyramide. Und
also das wäre schon
noch
geil,
irgendwie eine Schatztruhe und vielleicht auch noch irgendwie 20 Mumiensäge. Habe ich alles reingezoomt, lass mal dahin. Mhm.
Wie abgefahren das eigentlich wäre, was für ein touristisches Highlight, wenn du von L.A. nach Vegas zum Zocken mit dem U-Boot kannst, so voll ausgestattet.
Ja, 2 Tage lang in so einem engen Ding da rumfahren.
Ey, wenn das eine super 5-Sterne-Suite ist, die du da hast.
Glaube ich kaum.
Glaube ich schon.
Zumindest nicht auf dem Militär-U-Boot, da kannst du dich in so eine
Sache. Ja, wird es auch private Anbieter geben, oder? Also ich meine, irgendwann muss das ja, also mir erscheint sich das, also ich möchte es irgendwie ja glauben, dass es zum Teil vielleicht so ist, aber dass das komplett, da wäre ich ja echt auf einmal zur Scully, um
das
Gottes
Ding ist
Willen.
Halt die Frage, wie tief musst du runter?
Wo, ja, und wo ist die Erde
hier von 100 Metern oder Kilometern Tiefe? Weil ab irgendeiner gewissen Tiefe wird es auch drucktechnisch wirklich problematisch.
Korrekt.
Ne? Also ich meine, was haben wir, Marianengraben, 11.000 Meter, 11 Kilometer nach unten.
Ja.
Ist, hat man ja schon mal, ist drucktechnisch was ganz anderes, als in den Weltraum zu fliegen. Weil im Weltraum musst du eine Atmosphäre einkesseln.
Und dann versuchst du, dann bist du vielleicht so langsam in den 90ern und es hat sich noch weitere Technologie entwickelt, die es dann, während du es noch versucht hast, mit den U-Booten zu erreichen und so weiter und so, vielleicht haben sie ja dann mittlerweile auch so Drucktechnologien und Beam-Technologien und was ich. Also der ganze Hokuspokus. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so, sag ich mal, wichtig gewesen, die ganze U-Boot-Action. Aber das ganze Gelände, was da unten in verschiedenen Höhen vielleicht verschiedene, ich sag jetzt mal ganz übertrieben, Städte auftauchen, die vielleicht von früheren Zivilisationen oder vielleicht auch von jetzigen Zivilisationen, von denen wir noch gar nicht so viele wissen, einfach ein bisschen was abgeht. Vielleicht wird da einfach mal auch irgendeine Zivilisation durchgängig beobachtet. Gucken wir mal, wie viel da so rein und raus eiern. Vielleicht gibt es ja irgendeine abgefahrene Unterwasserspezies und vielleicht gibt es ja einfach auch irgendeine abgefahrene Metropole, die an Ägypten erinnert oder die Bauweise.
Und wie ist die da runtergekommen? Also die haben sich selbst da unten eingegraben oder kam plötzlich irgendjemand, hat nochmal eine Platte, also eine Platte Gestein oben drauf gelegt und hat es damit verschüttet?
Da gab es vor ein paar Wochen eine Folge, ich weiß es nicht, ob es die X-Akten oder Apollo-Verschwörungsprogramm oder Ancient Aliens war, ich weiß es nicht mehr, irgendeine von diesen Shows. Da gab es irgendwas, eine Verbindung mit den Inkas, die auch unterirdische Städte haben. Irgendwie. Meine ich, kriege ich da gerade was.
Aber Kilometer tief.
Ja?
Senkrecht nach unten.
Gibt es doch in Mexiko auch diese Stadt?
Es gibt eine Zivilisation.
Da gab es doch so eine Stadt, die ist entdeckt worden, die auch Kilometer tief in der Erde drin ist. Und da gibt es doch diese größte Höhle der Welt. die tiefste und größte Höhle der Welt, wo, und jetzt wird's wirklich, Mischa, jetzt muss ich festhalten,
ja, ja.
Wo angeblich Reptiloide gesehen werden, die regelmäßig da rauskommen und mit den Menschen in Kontakt treten. Und wenn man die Beschreibung so hört, ist es eine Mischung aus Mothman trifft auf Krokodil. Aber aber ja, es ist spannend.
Es, um das noch zu ergänzen, es gibt auch noch so, sag ich mal, so Zivilisationen, ja auch so ein bisschen so in Amerika, die eher so dunkelhäutig noch so ein bisschen zurückgeblieben, eher so wie die Aborigines in Australien, sowas ähnliches gibt es ja auch noch in Amerika, die deren...
Südamerika eher, oder was?
Nee, Nordamerika, also doch auch schon. So ein bisschen
unberührte Naturvölker quasi.
In den Canyons teilweise gibt es noch so ein paar unberührte Naturvölker, wo...
Da bin ich mir nicht sicher. Nee, da hätten wir schon Casino drauf
gebaut. Doch, die, ja. Also... schon berührt, deren, die aber eine andere Sprache sprechen und es einige Forscher gibt, mit denen natürlich dann die auch in Kontakt sind und deren Geschichte beruht darauf, dass sie mal in der Vergangenheit früher mal bei einer riesen Naturkatastrophe sich in die Erde zurückgezogen haben, dort geholfen wurden und dann, als die ganze Naturkatastrophe auf dem Planeten Erde vorbei war, wieder langsam an die Erdoberfläche gebracht wurden und dort weiter. Also es ist so die Sage und deren Geschichte von Ewigkeit.
Also das ist jetzt schon weit hergeholt. Aber gut.
Ja, aber wäre ja gar nicht so weit hergeholt, wenn es tatsächlich da...
Also es ging ja vor einigen Jahren mal durch die Presse, dass es so ein allerletzter unberührter Tribe, also so ein Menschenbevölkerungsstamm, das war aber glaube ich irgendwo im Amazonasgebiet oder
ja,
irgendwie sowas.
Ja, und die soll man in Ruhe lassen.
Die soll man in Ruhe lassen, das ist natürlich irgend so ein Depp mit seinem Helikopter drüber geflogen und dann wussten die gar nicht mehr, was hinten und vorne ist.
Richtig.
Aber ich... Ich glaube, in Nordamerika findest du keinen Fleck mehr, der nicht amerikanisiert wurde.
Das glaube ich auch nicht. Und bei jedem
in den Nationalparks, ich such's gleich nochmal raus.
Da würde schon längst ein Casino stehen, weil die alle eigene Rechte haben. Ja, so, was der Michael schon sagt. Also, das ist das Schöne, wenn du so einen Roadtrip machst und du kommst immer durch die Reservate, da kannst du günstiger tanken, schön zocken, geile Hotels und günstig raus.
Es gibt aber in den Nationalparks durchaus Zonen, die man als Mensch meiden soll.
Da sind wir aber bei Missing 411.
Im Grand Canyon, nur South Rim. North Rim ist Abzocke ohne Ende. Nur South Rim.
Also wenn ihr, aber das sind nicht die National Parks. Ich glaube, was du meinst, sind diese...
State Parks.
Ja, da gibt's dann, es gibt ja drei Arten. Es gibt ja diese Forests, also auch diese Wälder.
Genau, die gehören auch dazu.
Und, aber da bewegen wir uns jetzt, glaube ich, eher in der Richtung Missing 411. Weil das ist, das taucht alles im Zusammenhang mit Missing 411 auf, wo dann auch wirklich gewarnt wird, wo selbst Park Ranger nicht wissen, wo die Leute hin sind.
Weil vielleicht unten drunter halt einfach ihre Heimat ist. Also deren Heimat ist, wenn du verstehst, was ich meine.
Zu den Missing 411-Dingern kann man auch mal, wie hieß der? Da gibt's eine.
Ist ja nicht so ein Film.
Nee, da gibt's auch, es gibt einen YouTube-Kanal, der beschäftigt sich damit und der liest dieses Buch vor. Es gibt mehrere Bücher von einem, der sich damit mega beschäftigt hat. Und ihr müsst euch mal das muss man nicht gucken, das kann man nur hören, also weil es Standbilder sind, die da laufen, wie ein bisschen jetzt bei Alarmstufe B schon in der neuen Folge. das ist interessant, diese Missing 411-Fälle, also was man da so hört und wie hieß denn
der? Ja, und da würde doch vielleicht das ein oder andere jetzt so langsam zusammenpassen, ja, hast da was unter Amerika, es ist vielleicht was noch erforscht werden muss oder was in Ruhe gelassen werden muss. Nennt man das jetzt außerirdisch oder nennt man es noch nicht irdisch oder was oder unterirdisch die Bevölkerungsgruppe?
David Paulides war der Autor der Missing 411. Und da gibt's ganz viele Sachen und zwar geht's ganz oft um die US-Nationalparks, also ohne auf die Forests. Das ist interessant.
Und in dem Zusammenhang ist übrigens auch interessant ein Thema, was ich schon ewig mal mit euch machen wollte. Aber wir nie dazu gekommen sind, nämlich die Riesen. Kennt ihr noch die Riesen?
Riesenmenschen.
Diese Riesenmenschen, Riesenskelette.
Thailand, ja, genau. In Thailand die Höhle, ja.
Ja, nicht unbedingt in Thailand, sondern tatsächlich eine der Inseln, die da ganz in der Nähe von diesen zwei Bays sind, ist die sogenannte Catalina Island. Vor Los Angeles, die Insel, müsste vielleicht im einen oder anderen was sagen. Und dort auf dieser Insel wurden angeblich unfassbar viele von diesen überdimensional großen Skeletten gefunden.
Aha.
Dann aber natürlich ganz schnell wieder vom Militär weggeschafft worden, so als wären sie quasi nie da gewesen. Kann man glauben, muss man nicht glauben, würde aber ganz gut dazu passen, dass in der Ecke, wo schon so ein bisschen da unten drunter was los ist, es vielleicht eine Zivilisation gab, dort vielleicht noch Überreste zu finden sind, wenn man noch tiefer buddelt als
Katalina. Aber waren die irgendwann mal überirdisch und sind dann irgendwie...
Genau. Ja. Wir
Joe
sehen jetzt the quasi
Org, glaube ich.
Überdimensionell große Kopf, Skelette, Schädel und ja, diese sind immer mal wieder zu finden und dann auch wieder nicht mehr zu finden, wenn man das mal ein bisschen tiefer recherchiert, weil das Ganze korrespondiert oder läuft ja quer mit unserer Evolutionstheorie quasi. Mhm. Das würde ja alles irgendwie nicht mehr so ganz passen. Was wiederum dazu passen würde, dass das Militär sich darum kümmert, dass diese Dinge gleich so schnell wie möglich fortkommen und dass unsere Geschichte so bleiben kann, wie sie bleibt.
Ja, das ist, ja auch das nicht unbedingt ist doch diese Höhle in Thailand. Das ist doch eh nur Besucherabzocke.
Kann auch sein, dass das
da
Besucherabzocke ist.
Warst du das schon im Urlaub?
In Thailand, ja.
Ich meine, bei der Höhle.
In der Höhle, nee.
War schon 25 Euro Eintritt bezahlt und dann...
Ja, weil es offensichtlich fake ist. Aber gut. Ich habe nochmal was rausgesucht zum Thema, wie tief kann man tauchen. Also es waren tatsächlich auch schon Menschen am Boden des Mariannengraben. Und einer davon war James Cameron, Correct. Der Filmregisseur, der 2012
so
mit seiner Deep Sea Challenger
die Hollywood
da
Connection.
Runtergetaucht ist. Wenn man sich aber mal die Deep Sea Challenger anguckt, wie klein und wie gedrungen die ist und wie viel Druck die eben aushalten müssen, nämlich über 1100 Bar da unten, dann ist es also tatsächlich physikalisch äußerst schwer, in solche Tiefen abzutauchen.
Sag ich mal, mit der heute offiziell vorhandenen Technologie. Dass der die natürlich so erstmal genommen hat, um auch offiziell erklären zu können, dass er einer derjenigen war, die da unten waren, in seiner komischen Kapsel da.
Ja.
Ja, was aber vielleicht Militär-U-Boote und Militär-Equipment mit neuester Technologie.
Gut, aber Druck ist Druck, weil du hast innen, musst du eine Atmosphäre halten, die du als Mensch brauchst, um zu überleben. Und außenrum wirken quasi 1100 Bar auf dich ein.
Vollkommen richtig. Ja? Das muss schon eine abgefahrene Technologie sein. Vielleicht auch so eine ähnliche Technologie wie die UFOs ohne Überschallknall von A nach B beschleunigen lassen.
Gut, das ist ja dann im Endeffekt schon wieder Beamen. Dann brauchst du ja keine UFOs, dann kannst du dich ja hier zack, da rein, da raus.
Und so ist über die Zeit nach und nach natürlich mit der Entwicklung der Technologie das einfacher vielleicht auch geworden, in diesen Tiefen zu forschen und vielleicht auch eigene Basen neben außerirdischen Basen aufzubauen.
Aber warum da unten?
Ah ja, weil die da unten sind. Ja, weil die da unten sind.
Ja, die Außerirdischen oder was? Du willst unbedingt neben die Außerirdischen noch eine eigene Basis bauen.
Vielleicht heißen ja die Außerirdischen, sondern Unterirdische.
Ja, okay. Also du willst einfach bei den Unterirdischen...
Ich habe mal in der Untergasse gewohnt.
...noch eine Basis bauen.
Ja, vielleicht...
Wegen der guten Nachbarschaft oder was.
Ja,
und alles andere ist super stressig. Du musst
ja, aber stopp mal. Wenn man die doch nur beobachten will. Ich meine, wenn, dann sind die ja schon in Kontakt und im Austausch.
Ja,
schon ein bisschen.
Ist da ja auch schon ein bisschen was in Kontakt.
Ja, dann mietest du da ein Zimmer bei denen. Aber da baust du doch dann die extra...
Stürmst
du
nicht zu Hause rein?
Den ganzen Kram da runterbringen.
Gehst mal so ein bisschen hin. Wie machst du denn das, wenn da so ein...
Das ist ja noch schlimmer wie in die Arktis.
Ja, du oder schon, ins Weltall.
Du musst ja schon mit Containerschiffen in die Arktis deine Porzellanschüsseln zum Kappen runterschaffen.
Also
das ist für eine Hassel dann alles mit dem U-Boot, wo es noch
aber
eher
es
noch kleiner ist.
Aber es kriegt keine Sau mit.
Ja, bei der Arktis doch auch nicht. Dann gehst du lieber in die Arktis. Hab ich Sonnenschein dazu?
Ja. Gab es nicht da jetzt auch Sonne? Irgendwie eine spektakuläre Entdeckung von neuen Lebewesen in der Arktis, weil dieses deutsche Forschungsschiff da irgendwie mal falsch abgebogen ist und quer durch irgendwelche Panzer durchgeknallt ist?
Keine Ahnung.
Da muss ich mal googeln.
Dass du in der Antarktis auch tief buddeln musst und da einiges siehst, darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
Ja, und da gab es jetzt einen Pressebericht zu.
Ja, es ist ja, also...
Ich guck mal.
Ja. Wenn man daran glauben möchte, ist ja schon seit den 2000ern ungefähr... Da unten schon viel am Buddeln, sind ja auch schon viele Archäologen am Buddeln und graben und forschen und man überlegt, wie man so langsam der Öffentlichkeit weiß macht, ob in der Antarktis unterirdisch oder in Amerika unterirdisch oder in Australien unterirdisch oder im Marianengrab unterirdisch. Man erst so neue Tiersorten, neue Möbelstücke der Antike und
Bücher. Ja, so eine Bibel im
Marianengraben
ungefunden.
Und dann vielleicht ganz zum Schluss, so nach 10 Jahren, dann vielleicht sogar einmal so Jahr für Jahr, wenn man das dann erklärt, vielleicht auch so andere Lebewesen halt.
Ja gut, dass man andere Lebensformen da unten entdeckt, hängt ja, also liegt A auf der Hand, weil B, was da unten ist, kriegst du nicht so schnell hoch, wegen dem Druck, geht alles kaputt. Wenn da unten was lebt und du ziehst hoch, dann platzt. Und du kommst dann auch selten runter, um zu gucken, was da lebt. Insofern ist nichts Neues, dass da andauernd mal was Neues entdeckt wird, umso länger du unten bleibst.
Deswegen hat das Portal tauchen.de in seinen News, deutsches Schiff in Antarktis entdeckt neues Ökosystem. Die deutschen Wissenschaftler haben einen Bericht des Meeresbodens unter sucht, haben einen Bereich des Meeresbodens untersucht, der durch das Abschmelzen eines Eisbergs freigelegt wurde. So stellten sie fest, dass es dort von Tieren nur so wimmelt. Videokameras verfolgten eine Fülle von Tieren, die sich in den weichen Schlemmen wohlfühlen. Es war eine bemerkenswerte Gelegenheit für das Team, als ihr Schiff Polarstern durch die schmale Lücke zwischen dem abgebrochenen Eisberg A74 klingt ein bisschen wie eine deutsche Autobahn und den
Stau auf A74
und so einem anderen Fels fuhr, von dem der Fels halt abgebrochen war. Forschungsgruppen versuchen häufig, das Wasser unter frisch abgebrochenen Felsen zu untersuchen, um besser zu verstehen, wie die einzigartigen Ökosysteme da funktionieren. Eisberge von der Größe des A74 brechen allerdings nur ungefähr alle 10 Jahre ab. Oft lassen die Meereisbedingungen auch einfach es nicht zu, dass ein Forschungsschiff über dem Zielgebiet in Position gebracht wird. Man muss also zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Vielleicht hat ja der James Cameron seine Ideen für seine Filme und Landschaften von...
Ja, weil die Filme waren vor 2012.
Darf ich noch ganz kurz diesen einen Zitat hier bringen? Und zwar sagt hier der Doktor... Was denn?
Ich war noch nicht fertig.
Dr. Hugh Griffiths von British Antarctic Survey war begeistert von den Bildern, die von der Polarstern zurückgeschickt wurden. Und zwar, was sie gefunden haben, war erstaunlich. Diese Art von Ökosystem, so weit unter dem Eis zu finden, ist nicht überraschend, aber es ist ein guter Hinweis darauf, dass es ein reiches Nahrungsangebot gibt, das bis mindestens 30 Kilometer nach unten reicht.
Ja.
Jetzt sind wir wieder bei deinen Höhlen. So, jetzt brennst du wieder.
Ich bin jetzt still.
War er vielleicht trotzdem schon vorher durchs Militär schon mal da unten?
Du meinst James Cameron, ja.
B... Hat er noch nach 2012 irgendwelche bekannten Filme gedreht? Oder dreht er vielleicht gerade welche?
Ich überlege gerade, was hat er in letzter Zeit gedreht? Seit
das ist ein Stänger, seine
nicht
Frau.
Mehr auf dem Schirm, ja.
Contact 2.
Contact 2.
Würde ich nicht akzeptieren.
Prinzipiell, ja, mag schon sein. Meinst du, er ist dann einfach 2012 nochmal aus Freizeit runtergetaucht? Aber
ich glaube, dass der nicht nur Freizeitangebot, Tauchaktion war. Ich glaube,
das ist
die
Hollywood-Connection.
Das ist halt die Frage. Wann ist die Abyss gedreht worden?
Die was?
Die Abyss, der Film von James Cameron.
Ich nicht auswendig.
Sehr guter Film.
Ja. Ja, ich habe. Das ist der Film, wo er in so einem U-Boot darunter taucht.
Wo sie quasi diese Taucheranzüge mit so Flüssigkeit fluten, genau, in denen sie atmen können.
Ja.
Die es wirklich gibt, ne?
Ja, aber nur als Konzept. Also ich glaube, bisher ist noch kein Mensch...
Was du alle weißt, leck mich doch am Arsch.
Ist noch kein Mensch,
weil das wäre doch gut, ne?
In dieser Flüssigkeit geschwommen, aber man hat, glaube ich, Mäuse oder so schon.
Ja, hat Mäuse 89. schon drin getestet. Also die können, du atmest das Wasser ein und ist mit Sauerstoff angereichert und dadurch ersäufst du nicht.
Es ist kein Wasser, es ist irgendeine Flüssigkeit, die hat eine geringere Dichte und deine Lungenbläschen können aus dieser Flüssigkeit den Sauerstoff aufnehmen wie aus der Luft. Das Problem ist aber, du steckst erstmal in einem Anzug drin, der quasi geflutet wird und du ertrinkst erstmal, wenn sich deine Lungen mit Wasser füllen. Es geht quasi darum, dein kompletter Körper wird mit Wasser gefüllt, damit er unter dem Druck nicht so leicht zusammengedrückt
wird. Das kann ich nicht. Ich kann auch keine Unterwasserfilme gucken.
Guck dir mal die Apps an. Ist nicht so schlimm, das ist schön. Aber guck dir die lange Version an.
Nee. Ich kann sowas nicht sehen. Da kriege ich keine Luft, kann ich hingucken.
Und jetzt? Gibt's aber natürlich auch noch Militär-Insider, die dann in den späteren Jahren, als dann die Beam-Technologie und so weiter und so fort am Start war.
Die quasi komplette U-Boot-Gedöns irrelevant gemacht hat. Und
vollkommen richtig gesagt. Quasi Arbeitsaufträge, wollte ich schon gerade sagen. Missionen durchgeführt haben, von denen sie sagen, da sie nicht auf einem anderen Planeten stattgefunden haben, sondern wahrscheinlich in der Erde.
Von unserem Planeten.
Gut, diese Militärjungs, die müssen nicht unbedingt immer wissen, wo sie gerade hingeschickt oder gebeamt werden oder durchs Portal laufen, sondern sie müssen eigentlich erstmal nur vorbereitet werden in, was für Wärme haben wir da, wie sieht's da ungefähr aus?
Zieh ich lange Unterhose an oder kurze Unterhose?
Ja. Was soll lange ich denn da Hose, machen? Wie viele Pflanzen soll ich denn jetzt einpacken und dann wie lange soll ich denn da sein? Dann gehe ich wieder zurück. Mehr müssen sie nicht wissen. Die brauchen
Sandalen oder Gummistiefel, das muss man
ja
schon.
Der Rest stellen ja die anderen Leute beim Militär ein. Die dahinter den Schalter, die Koordinaten und weiß was ich alles.
Das heißt, wer hat denn gesagt, geht mal hier in das Portal, die denken alle, sie kommen vom Mars raus, aber in Wirklichkeit sind sie zwei Stocktiefe im Keller rausgekommen.
Ja, das könnte ja so sein.
Was ist eigentlich an dem Gerücht dran, dass am Untersberg auch ein Portaleingang ist?
Am wo?
Am Untersberg. In Bayern. Hier in
Bayern? In dem Olsenplan?
Wie sieht es in Deutschland aus?
Ja, auch vielleicht interessant.
Ist
vor allem der Alpenbereich.
Das machen wir bestimmt in den nächsten Folgen.
Ja, in der nächsten Folge kümmern wir uns um einen Mann, der da nämlich schon hingebeamt wurde und dementsprechend schon einiges entdeckt hat.
Sitzt er hier?
Also hingebeamt.
Ah, ja,
das heißt, er musste noch nicht mal mehr mit dem U-Boot dahin.
Man nennt sowas Jumpgate. Das sind wie Portalgates und du musst da in einer gewissen Geschwindigkeit durchrennen oder einfach durchspringen.
Pro Stunde. 1,12 Gigawatt.
Oder du lässt dich mit der neuesten UFO-Technologie halt einfach dahin fliegen und ablassen. Dann musst du natürlich dann eine kleine Raumblase drumherum machen, um den Druck auszuhalten.
Logisch, klar.
Oder hast entsprechend hochtechnologische Anzüge an, die das in irgendeiner Form halt kompensieren.
Ganz dicken Anzug.
Ganz dicken Anzug. Und gehst dann da halt auf Forschungssuche und guckst mal, was diese Zivilisation, die vielleicht noch leben oder mal da gelebt haben oder hinterlassen haben, alles da so haben.
Oh, das wäre so schön, wenn das tatsächlich so wäre. Ich find's spannend. Aber.
Ich sag mal, es gibt schwierig. Doch gar. Ja, was heißt schwierig? Nur weil es noch in keinem Geschichtsbuch steht. Nee,
nicht Geschichtsbuch, es ist einfach nur die Plausibilität ist mir zu weit hergeholt.
Warum?
Weil ich mir nie vorstellen kann, dass du einen Anzug schaffen kannst.
Muss ja
egal
jetzt nicht
aus,
gleich
was für 10
Kilometer. Lass uns einfach mal 3 Kilometer runtergehen. In Amerika.
Ja, sind immer noch 3.
Sind die Berge
3,
ja auch, keine
Bar.
Ahnung, sag ich mal. 2 Kilometer schon mal hoch, wenn du dann nochmal 3 Kilometer runterbuddelst, bist du ja verhältnismäßig.
Ja, aber Luftdruck ist doch ganz andere Nummer als Wasserdruck.
Ja, das muss ja nicht alles komplett im Wasser sein.
300 Kilometer sind 300 Bar.
Es gibt ja vielleicht auch Höhlensysteme, die nicht wassergeflutet sind.
Aber selbst der Luftdruck...
Da steigst du dann um.
Es ist doch schon, wenn ich mit dem Auto aus Johannesburg in die Stadt fahre, gehen mir die Ohren zu und es tut mir weh. Was meinst du, wie krass das dann wäre, wenn du noch 300 Kilometer
vom Fliegen immer ein Aspirinchen nehmen, auch vom Berg. Ja.
Was meinst du, was dann in deinen Ohren los wären, in deinen Wehen, wenn du 300 Kilometer nach unten gehst und es nicht drucktechnisch normalisiert ist? Was bei
wie
einer
das?
Höhle, die so groß ist, dass die
ja,
Zivilisation
aber er hat ja nur von 3 Kilometern gerade gesprochen.
Wie das mit dem Drucksystem kompensiert wird und wie es da unten aussieht und welche Lebewesen da unten zu sehen sind, besprechen wir in der
jetzt gleich, jetzt sofort, ja?
Nächsten Folge.
Na gut. Also wir bleiben weiterhin
unter der Erde.
Also okay. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt.
Wie immer gilt, glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich bin durch.
Ich auch.
Aber
auch.
Sowas, wenn's James Cameron nie gemacht hat, dann ist es nie wahr.
In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Stopp. Nein.
Nein.
Abonnieren. Und schreiben, WhatsApp, Instagram, E-Mail, alles, das ganze Programm, überall auf Abo drücken. Ihr macht uns eine Freude. Bis dann,
ja,
tschüss.
Der Conny ist dann ganz froh.
Ja.
Und tschüss.
Ihr auch.
Tschüss.
Ach so, ja.